Hallo, hier kommt der Movie Rack Podcast, super starker Movie Rack Podcast. Immer auf der Lauer und immer etwas schlauer. Das war mein Einstieg. Hallo, ich bin der Stu und ich sollte erwähnen, dieser Podcast ist heute Rated N for Nostalgia. Nostalgie werde aber nicht alleine verteilen, sondern mit zwei lieben Kollegen zusammen. Und die werde ich jetzt hier vorstellen mit einer von mir selbst getexteten Ode, die absolut nicht kopiert ist. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech, plauschen sie auch für dich. Leben im Wald, unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Thomas und Sören reden hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind Thomas und Sören. Hallo zusammen.
Hey, da kommen dir die Tränen. Hast du wirklich ganz alleine geschrieben, ne?
Ganz alleine, 3 Wochen Arbeit.
Das ist ein großartiger Text.
Danke, danke. Wie gesagt, ich rechne mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis. Das ist mal nur so. Ja, bevor wir jetzt mal richtig starten mit unserem Thema, die Sören ist ja heute zum ersten Mal mit dabei und deswegen würde ich das Wort mal an den lieben Thomas übergeben.
Genau, ich würde eigentlich gerne lieben gerne jetzt sagen, dass Sören das zweite Mal beim Podcast dabei ist, weil er ist tatsächlich das zweite Mal beim Podcast dabei. Wir hatten schon mal einen sehr, sehr glorreichen Podcast aufgenommen und der ist verloren gegangen. Deswegen super, dass das nochmal geklappt hat. Hallo Sören. Sören ist ein alter Bekannter auf Movie Break und schon jahrelang dabei. Ich habe mal geguckt, im Mai 2014 bist du beigetreten. Der Autorenschaft.
Doch schon so lange her, ja.
Und ja. Und hast mittlerweile über 100 Kritiken geschrieben. Und bist damals gestartet auch mit Thomas, mit Domas, der auf MovieWerk heißt. Den kennen bestimmt auch viele. So, ihr seid so ein bisschen das Duo. Und bei dir ist noch ganz, ganz wichtig, du bist quasi unser Auslandskorrespondent.
Ja, seit kurzem.
Genau, weil du wohnst nicht mehr in Deutschland, sondern wo wohnst du denn aktuell?
Ich wohne mittlerweile in Südafrika. Ich bin Ende Februar ausgewandert und habe mich jetzt schon ganz gut hier eingelebt und habe Haus und Hund und alles, was dazugehört. Aber ich habe jetzt seitdem auch relativ wenig für Movie Break getan. Ich habe eigentlich gedacht, das würde wiederkommen. Ich war das letzte Jahr schon relativ inaktiv, weil ich in meinem Abschluss so viel gearbeitet habe. Und ich dachte, jetzt kommt es wieder. Hat sich aber bis jetzt leider noch nicht ergeben. Aber dafür jetzt im Podcast.
Ja.
Ja, vielen Dank, ihr beiden. Wir reden heute über die Trickserien unserer Kindheit. Wir sind so ein Trio, wir sind alle so um die 30, deswegen kann man sagen, dass so die 90er unsere Zeit ist, oder?
Ja, würde ich sagen, ja. Passt sehr gut.
Und zum Einstieg erzähle ich einfach mal meine morgendliche Routine am Samstag, als ich klein war, Montag bis Freitag ausschlafen wollen, aber nicht können. Und Samstagmorgen wirklich noch teilweise vor Sonnenaufgang senkrecht im Bett zu sitzen, aufzustehen, sich eine Schüssel zu nehmen, mit Cornflakes und Milch zu füllen, vor den Fernseher zu rennen, ihn anzuschalten und dann teilweise bis frühen Mittags Trickserien zu gucken. War das bei euch ähnlich?
Absolut genauso. Das gute Fernsehen gab es quasi nur am Wochenende. Nicht nur, weil die Programmauswahl da war, sondern auch den Zugang zum Satellitenfernsehen quasi nur am Wochenende gab. Und dann bin ich wirklich, wie du schon gesagt hast, teilweise sogar einen Wecker gestellt, damit man wach ist, sobald die guten Serien anfangen. Und dann hatte man so genau den Plan, wann man wohin schaltet. Mit meinem Bruder hatten wir uns sogar schon richtig geeinigt, nee, die Serie ist definitiv besser als die Serie. Und wir hatten den Morgen mehrere Stunden komplett durchgeplant. Wir wussten, auf welchem Sender wann was läuft und wann wir umschalten und so. Das war minutiös perfekt durchgeplant.
Ja, so strukturiert war ich, glaube ich, nicht, aber bei mir war das ähnlich. Also dann irgendwann hatte ich ja meinen eigenen Fernseher auf dem Zimmer, das war dann quasi das Nonplusultra, morgens dann Fernseher an, durchseppen und irgendwann hatte man ja so seine Serien, die man immer geguckt hat. Aber irgendwann habe ich dann auch mein Taschengeld aufbessern wollen und hatte dann Zeitung ausgetragen und das war halt immer Samstagvormittags. Nee, das war halt ein Problem, aber dann habe ich halt dann vor allen Dingen sonntags nochmal ein bisschen was geguckt und Samstagnachmittags bei der Oma.
Mhm. Ja. Also ich muss ja gestehen, zu meiner Zeit, ich hatte halt tatsächlich dank meiner Mutter jetzt keine Satzschüssel. Wir hatten also 4 Programme, ARD, ZDF, das dritte und halt RTL. Das heißt, für mich kam eigentlich nur RTL in Frage, weil die ersten beiden halt nur so pädagogischen Mist gebracht haben, den man als Kind nicht sehen wollte. Außer natürlich, Mutter hat es einem befohlen, du guckst jetzt Löwenzahn. Ne?
Komm, die Sendung mit der Maus war ganz ordentlich.
Ja,
also, aber man hat sie, also ich muss auch zugeben, ich habe sie auch am liebsten eigentlich komplett durchgeguckt, weil am Schluss diese Captain Blaubeer-Geschichte kam.
Und das genau,
war das große Highlight. Stimmt.
Genau. Mhm. Genau.
Also, klingt komisch, ist, war aber so.
Also Captain Blaubeer oder die Sendung der Maus und Löwenzahn und Sesamstraße war großartig. Ich habe das auch gerne geguckt, aber wenn ich halt die Wahl hätte oder gehabt habe zwischen diesen Trickserien, die mir RTL gezeigt hat, oder halt eben jetzt Löwenzahn, hätte ich immer die Trickserien genommen.
Ja.
Ne? Sei mir ja. ehrlich.
Ja, ja.
Also Peter Lustig hat mir vielleicht gezeigt, wie man Löcher in Käse macht. Oder wie die, woher die kommen. Ja, aber
ja, offensichtlich hast du nichts draus gelernt, wenn du sagst, wie man die da reinmacht.
Ja, mit dem Bohrer. Also bitte. Ja, ist ja klar. Ja, oder war das bei Galileo? Na egal, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben mal ein bisschen recherchiert und wir haben eine ultralange Liste von Serien, die halt damals liefen. Und bei vielen ist es einfach so, ich weiß, sie liefen, aber ich kann mich partout nicht dran erinnern. Deswegen wollen wir uns heute vielleicht so auf die konzentrieren, zu denen wir was sagen können, die wir vielleicht auch nochmal gesehen haben. Oder auch die wir nochmal gesehen haben und dachten, ach du Scheiße, das fand mir damals gut. Oh je, nee, nee. Thomas, gibt es bei dir da Beispiele konkrete?
Etwas, was ich damals gesehen habe und jetzt verteufeln würde?
Ja, oder auch Sachen, die du heute noch toll findest. Weil du hast ja einen kleinen Sohn. Du hast da vielleicht eine andere Sicht drauf als wir beiden.
Ich glaube, was als erstes in den Sinn kommt, wäre Tom und Jerry, weil das ist so zeitlos, also dass man das heute immer noch gucken kann. Und wir haben die komplette DVD-Sammlung.
Ach ey.
Ja.
Wird das nicht mit der Zeit langweilig, weil es ja im Prinzip immer dasselbe ist?
Ah, da will ich direkt einsteigen, weil bei Tom und Jerry ist es dasselbe wie mit den Looney Tunes, so Roadrunner-Cartoons. Du würdest auch denken, es wird langweilig, weil es immer dasselbe ist. Aber nein, der Coyote findet nämlich immer ganz neue Wege, sich mit dem Katapult selbst in die Pfanne zu hauen. Und das ist Teil von dem Gag, dass sie immer noch was Neues finden, was sie draufsetzen können.
Und es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Figuren, ne? Also das muss man ja auch sagen. Also es gibt da schon Unterschiede in den Geschichten.
Ich fand den Hund immer am geilsten, diese Bulldogge.
Oh, stimmt, ja.
Hatte der eigentlich einen Namen?
Da hast du mich jetzt erwischt. Ich glaube nicht. Also Titi kennt ja jeder, Tom und Jerry ist klar. Aber der Hund.
Ich muss vielleicht auch sagen, diese jetzt gespielte Antipathie meinerseits gegenüber Tom und Jerry liegt, glaube ich, einfach daran, weil ich als Kind diesen Kinofilm gesehen habe und ich fand den damals schon scheiße. Da gab es einen Kinofilm, ja, da sprechen sie sogar.
Oh ja, das stimmt.
Da gibt es so eine ganz, ganz krasse Szene, da wollen sie sich wieder in irgendeiner Hinterhofgasse halt irgendwelche Gewichte gegen Schädel knallen und dann sagt irgendwie die Maus so, nein! Und dann Tom so, was, du kannst sprechen? Was, du kannst auch sprechen? Wahnsinn, dann werden sie beste Freunde.
Wir haben uns 50 Jahre lang verkloppt, aber jetzt, wo wir Mittel zur Kommunikation gefunden haben, ist all der Stress vergessen.
Ja,
daraus können wir auch noch was lernen.
Ja, ein Zeichen des Friedens.
Also ich meine, solche Serien laufen ja heute nicht mehr im normalen Fernsehen. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Deswegen ist es es ist zumindest aktuell sehr auffällig, dass viele von denen jetzt auf DVD und vor allen Dingen Blu-ray nacherscheinen, endlich im Heimkino. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt so Gelegenheiten, wo ich dann so Sachen kaufen kann, die Maxi dann auch gucken kann. Also zuletzt war es zum Beispiel die Schatzinsel, falls ihr das noch kennt.
Das Buch.
Ganz, ganz viele Fragezeichen.
Nee, ich hab das Buch gelesen, aber man kann mich an irgendeinen Film erinnern, aber...
Da gab es auch eine Serie zu.
Okay, nee, die daran kann ich mich erinnern.
Bei mir dämmert irgendwas im Hintergrund, aber ich habe einen Film mit Muppets gesehen, das weiß ich.
Genau, also so kann man halt nochmal solche Sachen irgendwie nachgucken. Ansonsten gibt es halt jetzt eher so aktuellen Kram, den mein Sohn da eher interessiert, wobei es auch echt gute Sachen gibt. Aber wir sind ja eher im Nostalgiebereich. Was waren denn so die Hauptsender, die ihr damals geguckt habt?
Pro7, RTL und irgendwann kam ja Super RTL dazu. Aber da liefen vor allem die Disney-Sachen. Für Darkwing Duck zum Beispiel war das stark. Aber ich glaube, so RTL und Pro7 hatten so mit das stärkste Programm. Sat.1 gab es noch. Aber da liefen, glaube ich, nicht ganz so tolle Sachen. So die zwei, drei, würde ich sagen, waren so.
Also da werde ich wirklich neidisch. Denn meine Mutter war wirklich Gegnerin von Kabel- oder Sat-Empfang. Kabel, weil sie nichts extra bezahlen wollte, und Sat-Empfang, weil die Schüssel ja das Haus verschandelt. Das heißt, ich hatte wirklich nur ARD, ZDF, WDR, SWR, also zweimal das dritte, und RTL. Und RTL war halt eben mein Sender. Und irgendwann später in der Kindheit lief dann nachmittags im ersten der Disney Club, der dann später zu Tigerenten Club wurde. Und im Disney Club liefen halt Disney-Serien. Da lief auch zum ersten Mal Darkwing Duck, da liefen die Gummibärenbande, da lief Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Das waren so die Serien, die da liefen. Also meine Kindheit besteht wirklich aus bisschen ARD und hauptsächlich RTL.
Du hattest eine fürchterliche Kindheit.
Ich hatte eine ganz, ganz schreckliche Kindheit. Ich versuche sie immer noch zu verarbeiten.
Ja, du hattest ja nichts.
Ich hatte ja nichts. Ja, wirklich, ich hatte nichts. Unser erster Fernseher, an den ich mich erinnern kann, der war schwarz-weiß. Also nicht das Gehäuse, das Bild. Also, und keine Fernbedienung. Und meine Uroma, Gott hab sie selig, hat uns dann so einen kleinen Farbfernseher geholt, der aber auch keine Fernbedienung hatte. Und mein Samstagmorgens ganz, ganz früher lief so ab, dass ich halt wach wurde. Und dann, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich einfach, um zu warten, bis meine Mutter wach wird, am Boden neben ihr ins Bett gelegt und gewartet, dass irgendeine Regung kommt. Weil meine Mutter war damals Langschläfer. Das war also irgendwie ziemlich öde. Und dann aus diesem Warten wurde dann irgendwann dann, ach, ich kipp sie mal leicht an. Ach, ich kipp sie mal ein bisschen leichter an. Was dann immer zu Stress am Morgen führt. Und halt mit diesem Farbfernseher war es dann so, dass ich dann irgendwann dachte, ja, jetzt steht diese Kiste da, jetzt probiere ich sie mal aus. Und dann habe ich halt auf die Taste 5 oder 6 gedrückt. Und ich kannte halt diese Tasten vorher nicht, weil dieser schwarz-weiße Fernseher hatte so einen Drehknopf.
Ja. Und eine Kurbel an der Seite, die man betätigen kann, der
weiterläuft. Das nicht. Aber hatte wirklich so einen Drehknopf, der immer so klack, klack, klack gemacht haben, wie so alte Lichtschalter. Und auf der Nummer 5 oder 6 dieses neuen Fernseher, der Tasten war nach RTL. Und da lief dann tatsächlich Turtles. Das war das erste, was ich gesehen habe. Und ich weiß noch, ein paar Wochen vorher war ich mit meiner Mutter im Centerparks Urlaub. Und da stand so ein Arcade-Game-Automat mit irgendeinem Turtles-Spiel. Das habe ich nicht gespielt, weil meine Mutter war so pädagogisch drauf. Also dem Jungen gibt man jetzt kein Geld, dass er da irgendwie spielsüchtig wird. Aber ich habe da halt lange auf diesen Arcade-Automaten gestanden, wusste halt, okay, das sind irgendwie so 3 oder 4 mutierte Kröten und die kämpfen halt mit einer Ratte zusammen gegen so einen komischen Eisenmann. Und dann lief das halt im Fernsehen und das habe ich weggebolzt. Ich würde sogar sagen, dass Turtles so insgeheim so in meinem Trickserie-Nostalgieherz so neben einer anderen Serie so die Spitzenposition eingenommen hat. Also ich habe die Turtles immer sehr verehrt und selbst meine Mutter konnte da wenig gegen ausrichten. Es gab mal eine Situation.
In deiner rebellischen Jugendphase mehrere Jahre in der Kanalisation gelebt und ich bin nicht da mehr.
Meine Idole. Nee, das waren meine 20er. Dazu später. Ja. Aber ich weiß doch.
Hey, welchen 20er waren das nicht?
Ja, genau. Ich weiß noch, meine Mutter hat mich mal so ausgefragt, hey, was machen die denn da? Und dann habe ich ihr das so erklärt und dann wollte sie ja wissen, und wen magst du von am liebsten? Und ich mochte immer Donatello am liebsten. So. Und dann hat meine Mutter gesagt, ach, weil der so schlau ist und so erfindungsreich. Und dann meinte ich so, nee, der hat einen Bo, das ist ein Kampfstock, den kann ich mir ganz einfach selbst machen.
Sehr geil. Ja. Ja. Übrigens nochmal, um eine Einstiegsfrage nochmal ganz kurz zurückzukommen, bevor wir bei den Turtles weitermachen können. Das wundert mich, also RTL und ProSieben, ja, aber keiner von euch hat RTL 2 genannt. Und das war bei mir damals dann später tatsächlich immer der Sender, wo ich viel geguckt
habe. Also RTL 2 würde bei mir später auftauchen, denn ich war im späteren Zeitraum, so dritte, vierte Klasse, nachmittags nach der Schule mit meiner Uroma. Und da habe ich RTL 2 geguckt und da lief Bim Bambino. Ja. Ne? Wer kennt es nicht? Aber so wirklich die ganz, ganz frühe Phase, so später Kindergarten, so die ersten 2 Schulklassen, war wirklich nur RTL bei mir.
Okay. Zurück zu den Turtles. Mal ganz kurz ein paar Key Facts. Das lief übrigens 10 Jahre lang fast, von 87 bis 96 über 10 Staffeln hinweg, mit über 193 Folgen.
Wow. Hätte ich nie gedacht, dass ausgerechnet die Turtles so lange gelaufen sind.
Was ja auch interessant ist, ist, dass der Ursprung-Comic ja, nicht zur Kinder war. Das war, glaube ich, schwarz-weiß.
Ja, der ist ziemlich brutal.
Genau, schwarz-weiß gezeichnet, ziemlich brutal. Die sahen auch nicht besonders lieb aus, diese Turtles. Ne? Aber ich fand die halt groß, also die Trickserie großartig. Und da kommt auch was bei den Turtles hinzu, was, glaube ich, bei ganz vielen Serien wir noch ansprechen werden, nämlich der Titelsong. Mhm. Im Deutschen gesungen von Frank Zander. Hier kommt Kurt, kennt man vielleicht. Mhm. Und ich muss die Melodie nur hören und ich krieg ein Lächeln im Gesicht.
Hey, hier kommen die Turtles. Also es ist ein großartiger Song, ja, ja. Komischerweise kannte ich die Spiele, also auf dem NES und auf dem SNES, bevor ich die Serie kannte.
Ja.
Also ich war quasi schon irgendwie so in diesem Turtles-Fieber und konnte das irgendwie alles nachvollziehen, aber die Serie kam danach bei mir irgendwie erst auf.
Also ich wusste halt, dass es Spiele gibt, weil ich halt in den Niederlanden da so einen Arcade-Automat gesehen habe. Hab dann aber erst nach der Serie halt angefangen, so Spiele zu spielen. Ich hatte damals einen Freund, Markus Schwarz hieß der, und der hatte ein NES und da haben wir halt dieses Turtles in Time gezockt und meine Güte, war das toll.
Mhm. Ja. Genau, aber die Serie ist großartig, finde ich. Sind Pizzaliebhaber und irgendwie die Turtles an sich sind ja auch Charaktere, mit denen man sich vor allen Dingen als Kind irgendwie sehr, sehr gut identifizieren kann, weil sie ja tatsächlich mit Splinter irgendwie so einen Erwachsenen bei sich haben, der sie immer versucht, in irgendwelche Bahnen zu lenken und ihnen Weisheiten mitgibt und irgendwie so sagt so, ey, aber Turtles, ihr müsst das so oder so machen, ne? Und die Turtles dann oftmals sagen so, okay, wir machen unseren eigenen Weg und irgendwie war das als Kind dann sowas, cool, man kann auch rebellisch sein.
Ja. Und es gab einen, wie ich finde, immer noch ganz, ganz großartigen Kinofilm. Das war auch eine schöne Geschichte. Meine Mutter wollte nicht, dass ich ihn gucke.
Und dann den Realfilm aber.
Den Realfilm, genau. Ja, ja. Und meine Mutter wollte nicht, dass ich ihn gucke, weil sie dachte, ich hätte vielleicht Angst davor. Weil ich hatte als Kind schon so ein paar Sachen, wo ich echt Schiss vor hatte. Deswegen war meine Mutter so, das sieht so gruselig aus, vielleicht ist nichts für ihn. Und dann bin ich halt mit meiner Mutter ins Kino gefahren und da sollte Gullivers Reisen laufen. Und wir standen an der Kasse und dann sagte der Mitarbeiter, nee, Gullivers Reisen lief 2 Tage, aber die wollte keiner sehen, es läuft für die Turtles. Und durfte ich halt durch diesen Turtles-Film gucken und es war großartig. Ich gucke mir den heute noch gerne an. Ich habe den auf Blu-ray und finde den immer noch wirklich stark. Und es kommt selten vor.
Ja? Hintergrund immer die Geräusche eingespielt werden, wenn jemanden verprügeln, so wie eine Kuckucksuhr oder
genau dieses Mickey Mousing
Boing-Geräusch oder so.
Genau dieses Mickey Mousing, was man ja auch von diesen Roadrunner-Cartoons kennt, was aber übrigens nur in der deutschen Fassung so ist.
Ach.
Also die amerikanische Fassung verzichtet darauf und wirkt daher auch wesentlich härter.
Ah, okay. Mhm. Das wusste ich auch
nicht. Ja. Wieder was gelernt. Und was mir den Tunnels auch mal aufgefallen. Entschuldigung.
Ich hatte jetzt mal direkt eine Frage zu diesem, ihr habt gemeint, 193 Folgen über 10 Staffeln oder so. Entwickelt sich, also ich kann mich nicht sehr gut an diese Zeichentrickserie erinnern, nur wie die aussah, aber entwickelt sich in dieser Zeit irgendwas? Es ist ja, ne, ist ja, ja schwierig, immer dasselbe irgendwie zu machen. Hey, wie oft können sie Bebop und Rocksteady denn noch verprügeln und so? aber irgendwann muss ja quasi im größeren Rahmen irgendwas passieren. Oder also ich meine, da gibt es ja eh so einen Schnitt, dass heutzutage Serien fast immer einen fortlaufenden Strang haben und früher sehr, sehr viel statischer waren, dass man am Ende der Folge wieder am Anfangspunkt angelangt ist, dass man eigentlich jede Folge durchgucken kann, die Reihenfolge keine Rolle spielt. Und diese stärkere Entwicklung erst später eingesetzt hat. Aber ich meine, über 10 Staffeln, da muss man ja irgendwann mal was machen.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht die Erinnerung, dass da wirklich fortlaufende Handlungsstränge gab. Das war halt wirklich jede Folge so das Abenteuer der Woche. Und ja, es war halt immer meistens so, Bebop und Rocksteady bekommen einen drauf und am Ende ärgert sich Shredder und Crank zu Tode fast und nächste Woche geht's weiter. Es gab wahrscheinlich auch mal so ein paar Folgen so Mehrteiler, das mag sein.
Genau.
Aber ich glaube, das war bis zum Schluss wirklich immer dasselbe. Wobei, als die Turtles halt ihre letzte Staffel hatten, da war ich, glaube ich, schon längst raus aus diesem Alter, weil ich dann das Ausschlafen für mich auch entdeckt habe. Also dann wieder nach meiner Mutter kam.
Genau, also es gab so ein paar Folgen, die halt dann aufeinander aufgebaut haben. Also gerade wenn, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Dimension X oder so, ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß.
Ja, ich weiß
auch. Also wo Krang auch herkommt und wenn dann wieder einen teuflischen Plan ausgeheckt hat, um die Welt an sich zu reißen, dann gab es halt schon mal solche Sachen. Und ich kann mich erinnern, dass manche Figuren irgendwann später mal aufgekommen sind und dann immer wieder mal zwischendurch waren. Ansonsten ja tatsächlich das Abenteuer der Woche, was ja auch zu den Turtles irgendwie passt, ne?
Was ich mich aber als Kind irgendwann mal gefragt habe, ist, Shredder will ja immer die Turtles bekommen. Ja? Aber es wird halt nie exakt oder genau gesagt, was er mit ihr machen will. Also klar, der will sie aufhören, also töten im Prinzip, ja.
Turtlesuppe.
Genau, aber als Kind löst das gar nicht so wahr. Und wenn du mich als, ich habe mir als Kind wirklich mal gefragt, was passiert eigentlich, wenn er die mal bekommt? Was passiert, wenn Shredder mal gewinnt?
Das ist wie mit dem Roadrunner quasi.
Da kann ich auch wieder
ein. Also wenn
die letzte Folge ja. ist, der Roadrunner kriegt den, wird vom Kojoten gefasst und gegessen.
Ja.
Das war immer der Plan.
Genau.
Aber bei den Turtles, ja, ist es auch ein bisschen so ein bisschen wie, was will Gargamel eigentlich mit den blöden Schlümpfen?
Naja, die macht er doch zu Gold, oder?
Ja, war das nicht? Vielleicht. Oder vielleicht will er irgendwas anderes? Keine Ahnung.
Ja.
Oh, die Schlümpfe, die sind ja aus heutiger Perspektive ja grausam.
Ja, ich fand die damals schon scheiße.
Ja, ich dieses la 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 und er dachte immer so, ich kann verstehen, warum der Typ die hasst, ist schon okay. Aber du spielst wahrscheinlich auf so ein paar Hintergrundsachen an,
ja.
dass die Schlümpfe ja eigentlich schon so ein bisschen faschistoid unterwegs sind und alle sehen gleich aus und einer sagt immer, wo es lang geht und so.
Also wenn es um pädagogische Serie geht, würde ich die Schlümpfe niemals an die erste Stelle setzen.
Alle werden durch genau eine Charaktereigenschaft ausgezeichnet und sogar danach benannt.
Genau.
Ja,
genau. Meistens siehst du es direkt am Aussehen auch. Also Schlaubi-Schlumpf ist der mit der Brille. Ne? Papa-Schlumpf hat diesen Bart. Schlumpfine ist klar, blond. Die einzige Frau übrigens,
ja.
die ja vom Gargamel erschaffen wurde. Also Schlumpfine ist nicht die Dorfmatratze, wie viele behaupten, sondern sie ist vom Gargamel erschaffen. Das weiß ich.
Eine Agentin des Bösen.
Ja, das weiß ich nämlich, weil ich war vor ein, zwei Jahren für Movie Break in der PV dieses letzten Animationsfilms über die Schlümpfe. Da habe ich das gelernt.
Ja. Da gibt es doch drei Stück mittlerweile von, ne? Oder?
Es gibt diese zwei Realfilme, wo die Schlümpfe animiert sind und dann hat Sony danach halt so einen richtig animierten Film gemacht. Ah, die Schlümpfe, okay. Das verlorene Dorf, glaube ich, hieß der. Was ganz interessant war, ich war halt in der PV da, weil ich hatte halt davor schon einen, dachte, komm, nehme ich den auch noch mit. Und da durfte man Kinder mitbringen und die Kinder haben mich ziemlich gelangweilt, tatsächlich. Also ich hatte schon mehrere PVs, wo halt Kinder mitgebracht werden durften. Und da hast du immer gesehen, also wenn die halt ruhig waren und halt gelacht haben, wenn sie lachen sollten, also wenn der Film irgendwas Witziges gemacht hat, weil man zeigt nach, okay, die haben Spaß, die nimmt der Film mit. Bei den Schlümpfen haben die halt wirklich da rumgetobt. Also kein gutes Zeichen für die Schlümpfe. Aber gut, lassen wir mal die Schlümpfe, beziehungsweise die Kinofassung der Schlümpfe mal hinter uns. Habt ihr noch was zu den Turtles? Vielleicht Frage, die mich interessiert, wer war euer Lieblingsturtle und hattet ihr zu den Turtles irgendwelche Spielzeuge?
Spielzeug nicht, da komme ich aber bei einer anderen Serie nochmal dazu. Mein Lieblings-Turtle war auch, am Anfang war es, glaube ich, Raffaello, weil meine Lieblingsfarbe rot war, aber dann bin ich später auch nochmal auf Donatello umgeschwenkt, weil der klug war und der Stock viel cooler ist als
Piepsgabeln. Sören, tut mir leid, aber das ist meiner schon.
Also, naja, gut. Naja, genau. Also, man muss sich ja auch einigen beim Spielen, ja, wer welcher ist und so.
Ja.
Ja. Spielzeug ja. Wobei man da ja schon mal sagen muss, wir hatten damals gar nicht so viel Merchandise-Kram, wie es heute teilweise gibt. Das stimmt, gibt. Ja. Also ich glaube, in den USA war das vielleicht anders. Also gerade weil ja in den 80er Jahren das alles so aufgekommen ist mit Spielzeugvermarktung und so. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir da so tonnenweise Spielzeug hatten wie heute. Und Lieblingsfigur ist Leonardo.
Das dachte ich mir, dass das dir
der Leader gefällt.
Ja.
Ja. Der Anführer. Ja,
ich hatte von den Turtles kein Spielzeug, aber was viel cooleres, ich hatte ein Kissen. Ich habe dieses Kissen irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich hatte dieses Kissen bis zu meinem 19. Lebensjahr. Ich habe dieses Kissen verehrt, geliebt und nie gewaschen. ist dann meine Mutter zusammen mit meinem besten Freund in einer, ich will es mal Nacht- und Nebenaktion, das Kissen, was auch schon so auseinandergefallen ist, ja, einfach genommen hat und in die graue Tonne buxiert hat. Das war das Ende dieses geliebten Kissens. Ich vermisse es heute noch.
Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich Sticker hatte, aber man früher hatte man ja, ich weiß gar nicht, wo diese Sticker immer alle hergekommen sind, aber man hat ja
so Aufkleber,
da ja, hatte man so ein Schränkchen, wo man die dann irgendwie alle drauf gemacht hat. Oder auf die Zimmertür, auch sehr beliebt, zu allen möglichen Sachen gab es Sticker, die man irgendwo dazu bekommen oder herbekommen hat, aus der Wundertüte
ich hatte
oder
die,
Kaugummi oder irgendwie sowas.
Nein, ich hatte die alle an. Entschuldigung, bitte. Ja. Ich hatte die alle mal an mein Bett geklebt und als ich dann halt älter wurde, habe ich mir gedacht so, fuck, jetzt musst du das alles abmachen.
Also ich habe meine Sticker ja wie jeder normale Mensch am Bütchen geholt und hatte auch so ein Stickerheft, wo man dann tauschen konnte. Ganz en vogue waren Sticker mit Flausch und die im Dunkeln leuchten konnten. Also es gab bei mir damals als Kind gab es so eine Stickerphase. Ich weiß gar nicht, ob die Jugend von heute das heute noch hat. Ja,
stimmt.
Wahrscheinlich.
So leuchtende Sticker gibt es echt selten mittlerweile.
Ja, also es gab wirklich so Stickerhefte. Das war damals so der heiße Scheiß. Also wir haben schon irgendwie, wir haben auch dem Kommerz gefrönt, nur nicht so wie heute.
Da würde ich auch nochmal zu dieser Merchandise-Geschichte zurückkommen, wo es nämlich relativ viel Merchandise gab und wo ich war bei Batman The Animated Series, die Batman-Zeichentrickserie. Die fand ich nämlich als Kind schon mega stark und habe sie mir, das war so ganz, ganz fest im Programm. Die muss ich unbedingt sehen. Und da habe ich mir auch so ein paar von diesen Batman-Figuren dazu gekauft, die es gab. Und da gab es eine Menge. Auch einen Haufen Kram, der natürlich nie in der Serie vorgekommen ist, so wie ein Fallschirm oder so ein Haufen Quatsch, was man so mit Spielfiguren damals so gemacht hat.
Also meine Batman-Merchandise-Epoche hat erst vor ein paar Jahren begonnen.
Ich habe Batman The Animated Series halt nie sehen können. Also ich wusste, sie existieren. Oh. Ich habe sie auch mal irgendwann bestimmt ein paar Folgen gesehen, aber bei Batman The Animated Series kann ich leider nicht viel sagen, außer dass ich damals schon fand, dass der Look ziemlich geil aussieht. Aber ich möchte euch jetzt nicht darum bringen, über die Serie zu reden, weil ich das ganz interessant finde. Ich würde mich dann aber erstmal zurückhalten.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, Thomas. Mach ruhig.
Ich wollte nur sagen, dass du eine der besten Animationszeichentrickserien der 90er Jahre damit verpasst hast.
Ja.
Kann man noch gerne nachholen.
Ist auf jeden Fall tatsächlich jetzt noch schaubar, lohnt sich auf jeden Fall. Die Serie war tatsächlich so gut, dass sie nicht nur einen Haufen Emmys gewonnen hat und die haben sogar aus der Serie haben sie noch einen Film gemacht, der in die Kinos gekommen ist. Die Zeichentrickserie war so gut und so erfolgreich, dass sie gesagt haben, hey, können wir auch einen Kinofilm draus machen. Und der ist sogar gar nicht so schlecht gelaufen.
Genau, so ein paar Key Facts, ganz schnell, ganz kurz. Die lief von 92 bis 95 in 4 Staffeln und zählt heute als eine der besten Serien überhaupt.
Eine der besten Zeichentrickserien. Ich glaube, hinter den Simpsons oder so, die kommen in so Votings natürlich immer ganz oben raus. Aber Batman The Animated Series kommt da immer riesig raus und sie ist tatsächlich sehr gut, nicht nur weil sie Mark Hamill, Luke Skywalker als den Joker hat und auch einen der konsequent bestesten Joker, die man sich vorstellen kann, sondern auch in Kevin Conroy, glaube ich, einen sehr guten Batman und das Interessante daran ist, dass die Serie sehr gut schafft, also abgesehen von diesem bisschen, so wie bei den Tim Burton-Filmen, so einen Noir-Look irgendwie hat, das sieht alles sehr 20er-Jahre-mäßig aus, ist sehr, sehr interessant an der Serie, dass sie sehr gut schafft, diesen Mittelgrad zu schaffen aus, es gibt diese übertriebenen, comichaften Bösewichte, oder ein Typ sieht aus wie eine Vogelscheuche, oder ein Typ ist nur aus Schlamm gemacht, oder all solche Sachen.
Also Scarecrow und Clayface.
Genau,
Scarecrow und Clayface. Kenn mich aus.
Clayface übrigens von Ron Perlman gesprochen in der Serie. Jedenfalls sind es teilweise sehr alberne Konzepte oder teilweise auch alberne Folgen, aber andere sind wiederum sehr ein bisschen düster. Es gibt zum Beispiel eine Doppelfolge, wo man sieht, wie Harvey Dent zu Two-Face wird und da jemand wirklich psychisch auseinanderfällt. Und das ist auch immer nicht nur inhaltlich ganz gut, das ist eine sehr, sehr gut geschriebene Serie, sondern es ist auch immer, man sieht, dass ein richtiges Drehbuch existiert, bevor man angefangen hat, irgendwas zu zeichnen, weil Kamerawinkel zum Beispiel sehr interessant oder bestimmte Sachen auf sehr, sehr einfallsreiche Art und Weise dargestellt sind. Also die ist wirklich extrem hochwertig gemacht.
War das für euch als Kind vielleicht auch deswegen so toll und interessant, weil die Serie allein vom Look vielleicht das Gefühl gegeben hat, hey, ich gucke hier was für Ältere ist, was mich nicht so als Kind wahrnimmt?
War es auch tatsächlich. Also, weil die Comics, die da verarbeitet worden sind, auch, also es blieb auch sehr nah an den Comics. Ne? Es gab die Folge, wo halt zum Beispiel der Joker, ja, Over the Edge heißt die damals, die Gordon-Tochter angreift. Und das ist da schon alles so mit drin, wie es halt auch in den Comics ist. Ne? Also
der Comic, den du meinst, ist The Killing Joke, ne?
Ja, genau. Und also das war schon nicht ohne teilweise. Ne? Aber auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder ein bisschen ins Lächerliche gezogen, wie Sören gerade schon gesagt hat, und natürlich auch ein bisschen übertrieben.
Gab es auch
der Joker war einfach so geil.
Gab es denn wenigstens auch das Anti-Highspray?
Nee, das gab es nicht.
Nein.
Dann ist es doof.
Batman selber ist eine, also diese Serie hat humorige Momente, aber die passieren größtenteils eher ein bisschen abseits von Batman. Batman ist dieser Hartarsch und relativ humorlose Typ, wie man ihn eigentlich kennt. Aber es gibt auch viele Folgen, da taucht Batman fast gar nicht auf. Also zum Beispiel gibt es eine Folge, da flieht der Joker gerade mal wieder irgendwie über die Autobahn und irgend so ein Typ wird von ihm geschnitten. Oder er schneidet irgendwie einen Typen und der Typ regt sich halt auf und schimpft ihm hinterher. Und dann merkt er, oh, das war der Joker. Ich habe gerade den Joker im Straßenverkehr den Vogel gezeigt. Und er fährt ihm halt hinterher und der Joker zwingt ihm so auf, dass sie ihm jetzt einen Gefallen schuldet. Und dann spielt sich das alles irgendwie so auf. Und bis zum letzten paar Minuten taucht Batman nie auf. Es geht einfach um einen ganz normalen Gotham-Bürger, der dummerweise irgendwie an den Joker gerät. Und wie er dann da wieder rauskommt. Oder es gibt eine Folge, wo der Joker Harley Quinn mal wieder irgendwie quer durch die Gegend prügelt. Auch nicht so, also wie gesagt, nicht ohne, ist schon ganz schön heftiges Material. Aber dann beschließt sie, ey, weißt du was, ich glaube, ich brauche dich gar nicht. Und tut sich mit Poison Ivy zusammen. Und die beiden sind dann zusammen sehr erfolgreiche Gangster. Viel erfolgreicher als der Joker selber. Und dann geht die Folge eigentlich darum, was Harley Quinn macht und nicht, was mit Batman passiert. Der taucht wieder nur in den letzten paar Minuten auf.
Stimmt es eigentlich, dass Harley Quinn eine Erfindung der Serie ist?
Ja, doch, echt? Okay.
Sie haben irgendwie, ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen haben sie gedacht, sie bräuchten so ein Gegengewicht oder so eine Art Sidekick für den Joker, weil der als Bösewicht ja seine eigenen Pläne vielleicht mal irgendjemand mal klären muss oder so. Und dann haben sie die da reingetan. Und dann ist sie so populär geworden, dass man sie später übernommen hat in den Comics.
Oh. Ja, vielleicht haben wir noch Glück und Batman taucht noch gleich bei uns auf, denn seit ein paar Minuten versucht jemand im Hintergrund ein Auto zu stehlen.
Das ist in Südafrika haben ungefähr alle Häuser irgendwelche Alarmanlagen, Elektrozäune oder irgendwas. Und die zünden auch gelegentlich mal fehl. Oder wenn da irgendwas in den Elektrozaun gerät, dann geht der Alarm los. Und dann, wenn jetzt gerade niemand zu Hause ist, dann läuft das halt mal so 10 Minuten, eine Viertelstunde. Sorry, das beeinträchtigt jetzt natürlich ein kleines bisschen den Podcast. Aber
das ist einfach authentischer Flair.
So. Ja.
Ja.
Ja. Passend zu Batman.
Aber das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass Harley Quinn in der Serie geboren worden ist, weil heute ist es ja eine sehr, sehr ikonische Figur. Die kann man sich ja gar nicht mehr wegdenken aus dem Batman-Universum.
Nee, es gibt einige Sachen. Also der Look, wie Gotham mittlerweile in den Comics dargestellt wird, ist sehr, sehr stark von Tim Burton, aber auch von dieser Serie beeinflusst.
Oh, das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Ja, großartige Serie einfach. Ja.
Und was man auch nicht... ProSieben.
Okay.
Was man auch nicht vernachlässigen darf, das trifft aber auch alle möglichen Warner-Cartoons zu, ist, dass der Hintergrund, die musikalische Untermalung größtenteils wirklich für die Serie komponiert und eingespielt wurde, teilweise auch für einzelne Folgen. Weil Warner ja ein studioeigenes Orchester hatte, haben die das sehr viel für ihre Zeichentrickserien, also auch für die Animaniacs zum Beispiel, benutzt und dann für eine Folge passend zur Action klassische Musik quasi im Hintergrund eingespielt, um das ein bisschen zu untermalen und zu unterfüttern.
Ja, also Warner ist ja einer der Big Player in diesem Geschäft gewesen, oder ist es immer noch. Die haben ja nicht nur Batman, die haben noch ganz viele andere Serien gemacht. Eine davon war so populär, dass ich die sogar nachgeholt habe, weil sie halt eben auch auf Pro7 lief. Aber damals wurde mir schon von anderen Freunden herangetragen, das ist so die Must-Have-Serie damals gewesen, die so alles so umgekrempelt hat, so eine ganz neue Art von Humor eingebracht hat. Und das waren die Animaniacs, die halt alleine für mich, weil ich damals schon angefangen habe, mich für Film zu interessieren, interessant waren, weil Steven Spielberg die produziert hat. Und ich habe die Serie vor, ich würde sagen, ja, so mit Anfang 20 so grob nachgeholt, als ich, glaube ich, bei Kabel 1 irgendwann mal lief. Und ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass ich die nicht als Kind gesehen habe. Die ist immer noch großartig. Sie hat so einen satirischen, anarchischen, chaotischen Witz mitgebracht, der durchaus so auch geprägt ist von den Warner-Klassikern Looney Tunes, die ich sehr verehre. Aber hat das Ganze noch so ein bisschen gedreht. Also es gab so viele, auch, ich nenne es mal Selbstreflexionen über das Filmbusiness. Ich kann mich an einen ganz kurzen Gag erinnern. Da sieht man halt Ellen Ripley am Valentinstag am Tisch sitzen mit dem Alien. Und das Alien fällt halt seinen Mund aus und dieser zweite Alien-Mund hält halt so eine Rose. Weil es halt Valentinstag ist, ja. Solche Sachen. Das sind so, also Animaniacs ist so eine Serie, glaube ich, die funktioniert halt für Kinder genauso gut wie für Ältere, weil da halt so viel auch drin ist an Witz, den man, glaube ich, erst mit einem gewissen Alter versteht.
Ja, auf jeden Fall.
Wart ihr denn Fan der Animaniacs, beziehungsweise habt ihr sie damals gesehen, als sie rauskam?
Ja, ich habe sie damals gesehen und dann irgendwann später in meinen 20ern habe ich mir nochmal einige Folgen angeguckt und habe dann gedacht, oh mein Gott, sind da viele Sachen auch an mir vorbeigegangen. Irgendwelche Anspielungen, was sind Beatles-Anspielungen oder schmutzige Witze, die irgendwo drin versteckt sind, die aber so irgendwo unterm Radar durchlaufen, dass man als Kind einfach nicht rafft, dass da irgendwas passiert.
Genau, also bei mir war das genauso. Also viele Anspielungen versteht man da als Kind auch einfach nicht. Und ich habe gerade mal danach gedacht, war das nicht auch die Geburt von Pinky und
Ja,
Brain?
ja.
Ja, ne?
Pinky
Genau.
und Brain haben dann später eine eigene Serie bekommen, weil die so populär waren. Pinky und Brain habe ich auch erst später gesehen. Ich hatte einen Freund und ich wusste, der hatte eine lange Zeit, hatte der immer, wenn er was verneint hat, hat er immer Nerv gesagt. Und ich wusste nicht, was will er mir damit sagen? Verstehe ich nicht, was soll das? Bis ich dann irgendwann mal auf den Trichter komme, ach, das sagt der Pinky immer. Ne?
Denkst du das Gleiche, was ich gerade denke?
Ja.
Oh, wir sollten den Käse auf jeden Fall nochmal durchbraten.
Ja. Also Pinky und Brain erinnert mich so ein bisschen an die Beziehung zwischen mir und Thomas. Ich sag jetzt nicht mehr, wer ist.
Es gibt ja auch die Fantheorie, dass eigentlich Pinky der Kluge ist und Brain der Hirnverbrannte, weil sie das im Vorspann nie explizit
Was?
sagen. Und wenn man sich die Serie anguckt, ist es ja immer wieder Pinky eigentlich, der diese Weltherrschaftspläne irgendwie vereitelt. Und Brain so durchgedreht ist und immer irgendwelche eigentlich auch relativ hirnrissigen Pläne entwirft, also was wie alle Brieftaschen der Welt mit einem Magnet anziehen oder irgend so einem Quatsch. Oder ich kaufe alle Stockwerke über dem 33. Stockwerk und dann flute ich die Welt bis zum 33. Stockwerk und dann gehört mir der ganze Grundbesitz der Erde, also bin ich technisch gesehen der Weltherrscher. Solche Pläne die ganze Zeit. Und irgendwie ist es immer wieder Pinky, der vereitelt, dass es so weit kommt und quasi Pinky als Bewahrer von Brain den Weltfrieden wahrt.
Mal mindblowing, ey.
Also die Animaniacs waren ja waren das Katzen?
Nein. Die
Nee.
sehen so ein bisschen aus wie Goofy oder irgendwas, aber ich
Ja.
glaube, das wird im Vorspann oder auch in der ersten Folge erwähnt, was sie wirklich, wirklich sind. Sind ein schrecklich schiefgelaufenes Cartoon-Experiment von Zeichnern, das
Okay.
so grauenhaft
Stimmt.
geschmacklos ist,
Stimmt.
dass sie in den Turm eingesperrt wurden für 50 Jahre und dann entkommen konnten.
Und sie hießen auch alle Warner,
Ja,
ne?
ja.
Mit Nachnamen. Ja.
Ja, Warner Bros. Ne?
Ja, genau. Großartige Serie.
Aber es gab ja nicht nur die Animaniacs, es gab auch Pinky und Brain, es gab auch andere Figuren. Das war ja so eine Art. Wäre so eine Art Comedy-Show, ne? Wo halt so in jeder Folge so drei, vier Episoden zu
Ja,
sehen
es
waren.
gab immer verschiedene Segmente und da gab es zum
Ja.
Beispiel Mafiosi-Tauben und es gab Slappy Squirrel, die früher mal ein Hollywood-Starlet war und jetzt einfach nur noch eine verbitterte Alte mit dem Regenschirm, die alle verprügelt. Und so ein paar andere Segmente, ich weiß aber auch nicht mal. Ich glaube, es gab ein Huhn, das alle nicht blicken, dass es ein Huhn ist. ein menschgroßes Huhn, das durch die Gegend läuft und dann Sheriff ist oder irgendwas und am Schluss merken alle, hey, das ist ja ein Huhn und es ist so beschämt, dass es wegrennt. Aber bis dann ist es die ganze Zeit einfach nur ein Huhn. Das war extrem schräg. Und ich glaube, es gab ein Baby und einen Hund, das die ganze Zeit versucht, auf das Baby aufzupassen.
Gab es da nicht auch, oder verwechsel ich das mit den Looney Tunes, so ein junges Mädchen, was immer mit Tieren schmusen wollte, wo die Tierliebe aber zu weit ging? Wo die Tiere immer versucht haben, zu entkommen?
Elmira. Elmira. Ich glaube, das war bei den Tiny Toons oder so.
Ah, okay, das waren die Tiny Toons, ja. Aber die gehört ja auch in diese Zeitträger, ne, mit rein.
Ja, ja.
Ja, auch Warner. Ach. Ja, Warner war gut aufgestellt, ne?
Ja, Warner hatte schon mit die besten Produktionen, also finde ich zumindest.
Also wenn man halt guckt, ich glaube, also ich finde damals, es gab so die zwei großen Player, das war einmal Warner, die ja wirklich viel Neues gemacht haben oder auch aus altem Kram Neues gemacht. Die Tiny Toons sind ja im Prinzip sowas wie Looney Toons modernisiert. Und dann gab es Disney und Disney ist ja dadurch aufgefallen, dass sie hauptsächlich von ihren bekannten Filmen Serienableger gemacht haben. Es gab Ariel die Meerjungfrau, es gab Aladdin, Captain Baloo und seine tollkühne Crew war halt so, ja,
Dschungelbuch
ein bisschen.
Sinne Dschungelbuch, ja.
Was auch, glaube ich, eine Serie war, die aus reiner Marktforschung entstanden war, die ich aber als Kind wirklich gerne geguckt habe, war Timon und Pumba. Weil da haben wir halt gesehen, hey, Timon und Pumba funktionieren in dem Film super, also geben wir ihnen eine eigene Serie.
Er ist ja mittlerweile so ein Selbstläufer irgendwann geworden, dass sie, hey, die Pinguine aus Madagaskar finden alle lustig. Okay, wir geben denen eine Serie. Wie nennen wir die? Pinguine aus Madagaskar? Alles klar, Mittagessen.
Genau. So Nebenfiguren, wenn sie erfolgreich sind, müssen auf jeden Fall ihre eigene Serie haben, ja.
Wie steht ihr denn zu diesen Disney-Serien?
Also ich kann mich erinnern, ich habe Aladdin damals tatsächlich relativ gut gefeiert und hatte Spaß mit der Serie. Ariel war irgendwie nie was für mich. Und Timon und Pumba habe ich mal reingeguckt und immer mal wieder, wenn, ja, so, das war so eine Gelegenheitsserie. Also wenn ich mal durchgesäppt habe und sie lief und es lief nichts anderes, dann habe ich halt geguckt, aber jetzt irgendwie nicht forciert. Und aus der Erinnerung heraus würde ich auch, glaube ich, keine Folge mehr zusammenbekommen, was irgendwie passiert ist.
Ja, also ich muss gestehen, ich habe die als Kind gerne geguckt, auch Timon und Pumba besonders gerne, weil die halt so auch so den Humor geboten haben, der mir gefällt. Das fand ich ganz so disneyfiziert. Ariel, die Meerjungfrau, habe ich, ich mochte den Film, bis dann die Leute auf den Trichter kommen, hey, diese komische rote Krabbe heißt ja genauso wie du. Und ich mir dann jahrelang immer anhören musste, schalalalala, küssi doch. Deswegen habe ich zu Ariel so ein leicht so.
Ja. Ja. Du hattest wirklich eine fürchterliche Kindheit.
Ja, total. Ja, was glaubst du, warum ich mir diesen Spitznamen verpasst habe? Ja. Aber tatsächlich, außer ihr habt jetzt noch was zu den genannten Serien, würde ich zu einer anderen Disney-Serie gerne überschwenken, die ich auch damals entdeckt habe, die nämlich in der ARD im Disney-Club lief und die ich großartig fand. Der Sören hat ja schon Batman erwähnt und das war so, ich sag mal, Disneys Batman auf lustig und wie soll ich sagen, er war halt der Schatten, der die Nacht durchkreuzt. Yeah. Ja.
Durchflattert, bitte.
Durchflattert, ja.
Schnuppert Gasbösewicht.
Genau. Thomas, du kannst das lösen für 1,50 Euro. Welche Serie ist gesucht?
Darkwing Duck.
Yeah. Yeah.
Ja. Ich glaube, das Intro war besser als die ganze Serie.
Oh nein, das stimmt nicht. Die Serie hat einiges für sich. Zum Beispiel, dass Darkwing Duck selber, er macht irgendwie einen auf Batman, aber er ist eigentlich, also jetzt, er macht ja dieses ganze Superhelden-Ding aus reiner Arroganz und Ruhmsucht und was weiß ich. Er ist eigentlich ein ziemlich, also nicht so ein netter Typ eigentlich, aber sehr witzig und hat irgendwie immer es geschafft, wirft die ganze Zeit mit Alliterationen um sich und findet immer den Schwachpunkt seiner Feinde, aber nicht um sie zu bekämpfen, sondern um sich über sie lustig zu machen.
Darkwing Duck erinnert mich so ein bisschen an Johnny English, finde ich.
Ach stimmt, ja, doch, ja.
Also auch so dieser überhebliche Typ, der halt siegreich ist, aber meistens ist das nicht seine Schuld, sondern mehr so Gevatter Zufall oder seine Kollegen. Er hatte ja auch dieses Adoptivkind Kiki, ne, diese kleine Ente.
Mhm, genau, die ihm ja meistens eigentlich auch den Arsch gerettet hat. Also so habe ich das zumindest noch im Kopf.
Ja, Ich muss auch gestehen, ich hab vor einer Woche auf YouTube mal so eine halbe Folge gesehen. Da ist mir aufgefallen, okay, das ist keine Serie, die mir jetzt noch was bringt. Aber ich kann verstehen, warum ich als Kind toll fand. Ich glaube aber, wenn ich mich wirklich zurückerinnere, das Beste war halt immer, wenn er so aus dem Schatten aufgetaucht ist und dann immer gesagt hat, ich bin das und das und das und das und immer so
Beispiele. Ich bin der Kaugummi, der unter deinem Turnschuh klebt. Ja, ich bin die Matheklausur, auf die du dich nicht vorbereitet hast.
Genau, genau, genau. Genau. Und wenn jemand da draußen Lust hat und die Fähigkeit besitzt, bitte, bitte schneidet mal diese Texte über so einen modernen Superheldenfilm. Weißt du, so Batman vs. Superman mit dem Text, das wäre super.
eine Sache wollte ich noch, ist bestimmt durch die Nostalgie noch ein bisschen verklärt, aber ich meine mich auch zu erinnern, dass ähnlich wie bei Batman, der eine sehr starke Schurkengalerie hat, das bei Darkwing Duck genauso war. Diese verrückten Bösewichte, die teilweise sogar ein bisschen witziger waren oder interessanter als Darkwing Duck selber. Megavolt oder Quackerjack und diese ganzen, der eine Elektrofuzzi und dann, der Quackerjack war sowas wie der Joker. Und was gab's noch? Es gab einen Typen, der nur aus Wasser bestand oder.
Ja, stimmt, da hatte ich halt gehört, ja.
Da gab's dann auch, und die hatten, und also die hatten alle ihr eigenes Ding. Der eine Typ hat immer, der Wassertyp, der war vorher ein Werbefritze und der hat immer geredet, als wäre er gerade in der Werbung oder so.
Genau, also die Variation war super und vor allen Dingen natürlich auch sehr, sehr überzogen. Ne? Ja. Also das hat, glaube ich, auch so ein bisschen so den Geist der Serie ausgemacht. Also zum einen die Sprüche, diese markigen Sprüche und die Titelmelodie, übrigens gesungen von Jürgen Drews. Und dann halt diese absurden Geschichten, wenn er es immer verbockt und alle anderen es irgendwie retten müssen und natürlich die super Bösewichte dabei.
Ja. Wenn du gerade auf Jürgen Drews kommst, könnten wir überleiten zu einer anderen Disney-Serie. Außer ihr habt noch was? Zu Darkwing Duck?
Ja, ich gebe schon durch.
Okay.
Schnuppert Gasbösewicht war mein Spruch der 90er-Jahre.
Alles klar. Okay.
Das ist Thomas. Thomas hat zu dieser Zeit auch viel Bohnen gegessen.
Und das ist Thomas Äquivalent zu Zieh an meinem Finger.
Und mit Sauerkrautsaft runtergespült. Ganz Programm. Er hat hart dafür gearbeitet.
Ja, eine großartige Zeit.
Gut, also Jürgen Drews hat den Titelsong zu Darkwing Duck gesungen, aber Jürgen Drews hat auch die deutsche Version eines anderen Titelsongs einer Disney-Serie gesehen, die damals, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, ich meine Samstag im späten Nachmittag gelaufen ist. Es ist eine Serie, die aktuell, glaube ich, wieder läuft, in der Neufassung, die sehr verehrt wird. Ich finde sie auch ganz, ganz toll und auch diese Serie hat einen Titelsong, der, ich würde ihn ikonisch nennen. Ich werde ihn jetzt aber hier nicht singen.
Kann ich lösen, diesmal.
Okay, Sören, für 1,50 bitte.
DuckTales.
Richtig.
Nice.
Oder wie wir Profi es nennen, DuckTales. Ja. Bevor wir zu den DuckTales kommen, aber ich habe eine Frage, die hat mich als Kind schon gewurmt. Und zwar im deutschen Text singt, gibt es eine Strophe, die habe ich mir extra rausgeschrieben, vor Vorsicht, es geht ab hier, Pluto und Goofy, alle sind bei dir. Habt ihr jemals Goofy oder Pluto bei den DuckTales gesehen?
Nein. Das ist eine Frage.
Ja, ich nehme mich auch nicht.
Ich glaube nicht, nee.
Ja. So, Disney, das ist jetzt echt, das ist scheiße. Also ich finde Pluto doof, aber ich liebe Goofy und das hat mich als Kind immer gewurmt. Ich hatte immer die Hoffnung, gleich kommt Goofy. Aber nein, der kam nicht. Aber ich möchte Disney verzeihen, denn DuckTales waren großartig und ich bin ehrlich, DuckTales habe ich so gern gemocht, dass ich es nicht für nötig halte, nochmal irgendwie eine Folge von damals zu sehen, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass mir meine Kindheitserinnerung zerstört wird.
Wobei ich glaube, das passiert nicht, weil sie ist tatsächlich großartig.
Tut mir leid, Thomas, aber ich traue dir nicht in der solchen Sachen. Du hast da so ein anderes Geschmack empfinden wie ich, deswegen, also wenn Jürgen jetzt sagen würde, DuckTales, guck dir das an, ist immer noch
gut. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber bleib ruhig in deiner wohligen Wolke aus.
In der Wohlfühlblase aus Erinnerung.
Lass dir das nicht kaputt machen.
Ja. Nenn das versucht, Thomas.
Ich habe gerade mal auf die nachgeguckt über die DuckTales-Serie. Der Originalsprecher von Scrooge McDuck, also Dagobert Duck, ist David Tennant, der zwischendrin Dr. Hoover.
Also jetzt von dem Reboot, ja.
Ach, das ist die neue Serie. Ach,
ja, ja,
ich dachte
klar.
Schon, also, wow. David Tennant müsste sich aber sehr gut gehalten haben, wenn er vor 30 Jahren da Robert Duck gesprochen hat.
Nee, das Original lief von 87 bis 90. Also es kam ja irgendwann später dann bei uns immer wieder Erholungen dann im Fernsehen dann. Und das war bei mir auch die Zeit, wo ich auch das lustige Taschenbuch gelesen habe. Mhm. Deswegen hat sich das immer so ergänzt. Also irgendwie diese Geschichten vom lustigen Taschenbuch, die immer wieder von der Qualität her geschwankt sind. Und dann halt die Serie. Und mein Lieblingscharakter war auch immer Dagobert Duck, muss ich sagen.
Meiner war Quax, der Bruchpilot.
Okay.
Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil er ein Hochpilot war.
Um die schwankende Qualität von den lustigen Taschenbüchern anzusprechen, die du gerade erwähnt hast, Thomas, das liegt wahrscheinlich daran, dass zunächst mal sind diese, also nicht die Karl Barks Comics, sondern diese späteren, diese lustigen Taschenbücher, die monatlich, glaube ich, erschienen sind, die sind ein sehr stark europäisches Ding, das gab es in den USA gar nicht. Und wurden da von verschiedenen Redaktionen überall in Europa geschrieben. Also es gab italienische und es gab skandinavische und Deutsch bin ich mir gar nicht so sicher. Jedenfalls kamen diese Geschichten dann immer auch aus verschiedenen Redaktionen, aus ganz verschiedenen Ecken. Und die waren dann halt entsprechend mal besser oder mal schlechter auch über die Zeit durch und so.
Sören, du bist voll das wandelnde Lexikon.
Ich kann mir sehr gut komplett unnütze Details merken, weswegen ich für so einen Podcast über Sachen von vor 20 Jahren perfekt geeignet bin.
Ich kann auch noch was beisteuern. Es gab einen Kinofilm, der hieß DuckTales, ich glaube Jäger der verlorenen Lampe, den ich damals dreimal im Kino gesehen habe. Und da gibt es was Interessantes. Und zwar, wenn man sich den Film heute anguckt, merkt man das sehr deutlich, dass so grob nach der Hälfte die Zeichenqualität abnimmt. Also er sieht in der ersten Hälfte wirklich aus so qualitativ wie so ein Disney-Film der damaligen Zeit. Und ab der Hälfte sieht er halt aus wie DuckTales im Fernsehen. Und das lag, glaube ich, daran, weil Disney den Finanzstecker wohl gezogen hat. Das heißt, sie mussten dann irgendwie fertig werden und konnten dann nicht mehr so ganz auf die, ne? Oder aber es war, glaube ich, so, dass sie gesagt haben, der kommt ins Kino und dann so, ach nee, wir bringen ihn so als TV-Film raus. Sie konnten sich nicht ganz entscheiden. Ja, ich wollte auch mal klugscheißen, tut mir leid.
Könnt ihr euch noch an einzelne Geschichten erinnern von den DuckTales? Also was mir am präsentesten immer ist, ist immer noch die Panzerknacker.
Ja.
Und wie sie halt immer versucht haben, Dagobert Duck halt auszurauben.
Es gab noch...
Und wie Dagobert Duck natürlich in seinem Tresor immer wieder Geldgeschichten hatte und wieder auf Schatzsuche gegangen ist und Tick, Trick und Track, die im Original völlig anders reisen, ihn dann immer irgendwo rausgeholt haben, beziehungsweise ihm versucht haben, Moral und bestimmte ethische Grundsätze mitzunehmen.
Und das hat auch immer geklappt, bis zur nächsten Folge.
Genau.
Fällt mir tatsächlich jetzt in der Erinnerung schwer, die Geschichten aus den lustigen Taschenbüchern, die da waren, teilweise zu trennen zu der Serie. Weil die grundsätzlichen Plotpoints sind ja oft sehr ähnlich. Gundel Gaukelei versucht ihm irgendwie sein erstes Geld zu klauen. Gibt es in den Taschenbüchern irgendwie 100 Mal und in der Serie haben sie es auch oft gemacht. Die Panzerknacker versuchen irgendwie das ganze Geld aus dem Geldspeicher zu klauen. Irgendwas ist dann noch mit seinem er hat so eine Art bösen Zwilling. McMoney-Sack.
Nee, so ein Konkurrenten, genau, McMoney-Sack.
Ja. Oh! Es gibt eine Geschichte, da haben sie das Gegenteil vom das ist aus den lustigen Taschenbüchern, verdammt. Das Gegenstück vom Stein der Weisen, das Gold in Blei verwandelt und dann finden McMoney-Sack und er einen großen Batzen davon und fangen an, sich damit zu bekriegen.
Also ich weiß noch, dass ich als Kind die Panzerknacker immer am besten fand, also von den Gegenspielern, weil ich es als Kind halt super lustig fand, dass der kleinste Panzerknacker der Anführer war, weil der größte halt der Dummbeutel war, der hat nichts gerafft hat. Das fand ich immer lustig. Und was mich als Kind schon gestört hat, war der Vorspann, ich meine, der Titelsong ist großartig, aber der Vorspann bestand halt aus so Abenteuersequenzen, die aber nie in der Serie zu sehen waren.
Ja, das waren ganz eindeutig irgendwelche Kurzsequenzen, die sie so als Teaser mal produziert haben. Waren die jemals im Weltall? Du siehst immer, wie er da versucht, das Geld zu schnappen.
Ja.
Aber sie waren nicht im Weltall.
Skandal. Disney hat uns betrogen.
Ja. Was du aber gerade gesagt hast über die Panzerknacker, ist ja bei Lucky Luke genauso. Da ist ja Joe Dalton auch der Anführer auch grade, und der gemeinste von allen. Und wie heißt der ganz lange? Ist der Dumme, aber der Netteste.
Ja, also genauso wie bei uns.
Moment, wer ist denn bei uns der Längste? Ich bin wahrscheinlich, oh nein.
Oh Gott. Ich bin 1,83.
Ich bin 1,82. Oh,
1,90.
Okay.
Ja,
okay. Dumm.
Ja. Ist Thomas also auch hier der Chef?
Nach DuckTales kam ja relativ schnell auch Goofy und Max. Habt ihr das geguckt?
Ja, und ich muss gestehen, ich war enttäuscht davon, weil ich halt Goofy-Fan war. Ich fand diese klassischen Goofy-Cartoons immer ganz, ganz großartig. Da habe ich immer viel gelacht, ich gucke mir die heute noch gerne an. Und bei Goofy und Max, ich mochte nie dieses Vater-Sohn-Dinge da. Das war mir einfach zu sehr so, ja, zu kitschig. Und es gab auch einen Kinofilm, Goofy der Film, wobei der, glaube ich, nur in Deutschland im Kino lief. Ich glaube, in den USA war das so ein Direct-to-Video-Ding. Auch der hat mir auch nicht so gefallen. Also das war nicht mehr mein Goofy, aber man hat es natürlich gesehen, weil es halt eben im Disney Club lief, halt zwischen Darkwing Duck und Captain Baloo.
Ich finde bis heute, dass die Serie mit die besten Synchronsprecher hat. Also wenn man sie sich nochmal anguckt heute oder auf YouTube irgendwie mal kurz reinguckt, also man sind schon sehr, sehr markante Stimmen. Ansonsten gebe ich dir recht, die Geschichten selber sind halt so typische Vater-Sohn-Stories und Vater-gegen-Vater-Stories und am Ende hauen sie sich die Köpfe ein und finden wieder zusammen und Freundschaft und...
Ja. Max, du sollst doch nicht stehlen.
Also würde man versuchen, was extrem abgründiges, mieses aus dieser Disney-Geschichte zu machen, dann ist das eigentlich das perfekte Material. So ein verbitterter Sohn, der sagt, oh, mein Vater ist Goofy, oh mein Gott. Aber ja, bei mir hat es auch überhaupt null funktioniert. Ich habe mir das nicht wirklich angeguckt.
Mit einem gewissen Alter, also ich weiß, dass Goofy und Max dann irgendwann später, als ich halt nicht mehr so Tech-Serien-affin in der Teenagerzeit war, auf, glaube ich, war das RTL oder irgendwann morgens halt auch lief und dann ich mir irgendwann dachte, du erfährst ja nie, wer die Mutter ist.
Was ist aus der Mutter geworden?
Ja, nicht nur das, sondern auch so, ich meine, wenn es halt, ne, ich meine,
das ist bestimmt auch
eine
Geschichte. So. Oh, wir fahren in den Urlaub. Oh,
genau.
Die Frau ist schon im Auto eingeschlafen und Goofy lässt das Auto in der Garage laufen. Oh, ich hole nur noch schnell meinen Schal. Hirk.
Ja.
Und dann fällt die Tür hinter ihm zu und das ist eine ganze Geschichte und er fällt draußen auf die Schnauze.
Ja,
Publikum lacht.
Ich habe ja die Theorie. Ich habe diese Theorie, es gibt diesen ganz bekannten Goofy-Trickfilm, so einen Kurzfilm, wo er bei den Olympischen Spielen ist. Oder wo er Sport macht. Und da dachten wir so eine Idee, vielleicht hat ihn da einfach seine Frau halt gesehen, also die Mutter von Max, und das war halt so ein One-Night-Stand. Und sie hat halt so das Kind so auf der Treppe abgestellt. Wobei mich dann auch ganz ehrlich, also das ist ein bisschen pervers, aber mich würde halt interessieren, wie der Geschlechtsakt vonstatten gegangen ist. Also ich stehe halt so.
Ja, danke für okay, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir alte Zeichentricks sehen, irgendwie ins Erwachsenen.
Das waren halt damals so meine Gedanken. Oder ich habe das einem Freund mitgeteilt, dann haben wir, weil wir damals hatten wir so eine Phase, haben wir in Super Nintendo gespielt, auch wenn, glaube ich, schon PlayStation-Ära war. Und da gab es so ein Goofy und Max-Spiel, deswegen haben wir...
Oh, stimmt.
Ja, das war auch gar nicht mal so übel. Es gab auch ein ganz tolles DuckTales-Spiel, das nochmal erwähnt. Das war übrigens das erste Spiel, was ich durchgespielt habe. Und wir haben halt...
Das auch. Das war ziemlich schwer, aber es war ziemlich gut.
Das war ziemlich gut. Ich weiß noch, ich habe ein Gameboy geschenkt bekommen mit Tetris und DuckTales und ich habe DuckTales erst 3 Jahre später durchgespielt, weil ich Dödel nicht auf den Trichter gekommen bin, dass ich diese Steine zerstören kann, wenn ich A und B zusammendrücke. Ich war ein dummes Kind, ich weiß.
Aber wenn wir jetzt gerade so die Disney-Welt verlassen und so ein bisschen ins Schlüpfrige kommen, kennt ihr noch Bonkers?
Ja.
Ich habe euch eine Liste zusammengestellt und da tauchte Bonkers auf, aber ich habe keine Ahnung.
Ich habe die sehr gerne gesehen, aber ich kann mich fast nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, ich habe das Wort Déjà-vu von der Serie gelernt, das war's.
Also ich weiß auch nur noch, dass es irgendwie relativ komische Geschichten waren und ich glaube, es liegt einfach an dem Namen Bonkers. Das ist so in meinem Kopf hängen geblieben.
Was ist aber der Grund?
Bonkers, der listige Lux.
Der Grundplot war, glaube ich, er war Filmstar und dann ist er aber komplett gescheitert und am Boden seiner Existenz angekommen und dann ist er Polizist geworden. Und das war's. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Who Framed Roger Rabbit. Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ja. Wo er ja auch als Filmstar eigentlich mit einem Cop zusammenarbeitet und der Cop ist halt ein normaler Typ und er ist ein Cartoon und diese, dass das was komplett anderes ist, wird auch die ganze Zeit angesprochen. War das in der Serie nicht auch genauso? Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern.
Ja, irgendwie so. Captain Baloo, oder? Das wäre doch jetzt der nächste Schritt.
Ja, Captain Baloo gehörte auch bei mir zu den Programmen dieses Disney-Clubs und ich habe zwei Erinnerungen daran. Die eine ist okay, das ist halt, dass ich diesen kleinen Bär namens Kit, ich fand das ultra cool, wie der mit seinem komischen Board über die Wolken gesurft ist. Ja, der hat sich ja immer hinten an dieses Flugzeug gehangen und ist dann so aller Wasser, surft nur auf den Wolken. Und die zweite Erinnerung war, dass ich Baloos Assistentin Rebecca ziemlich heiß fand.
Also ich glaube, der Titelsong ist da auch irgendwie so das Markanteste, was man vielleicht noch so
in übrigens kurz, ich glaube, sie ist seine Chefin und nicht seine Assistentin. Du sexy.
Ja, sie ist seine Chefin.
Das macht das noch heißer, ja.
Und ansonsten fand ich die Welt immer total faszinierend, weil es gibt ja diese Stadt in diesem Cliff, wo sie dann immer reinfliegen und quasi ihre Basis haben. Und dann außerhalb gibt es dann irgendwo so Piraten, die in so Felsen hängen. Oh, oh. Und gab es nicht auch eine schwebende Luftstadt?
Und es gibt sowas? Ein kommunistisches Land, das von Warzenschweinen angeführt wird.
Oh ja, stimmt. Und ich fand diese Welt so einmalig.
Gab es da nicht auch so einen Mafioso-Kater?
Ja,
es gab diese Luftpiraten. Ja. Und Shere Khan ist ein Industrieboss, was irgendwie auch sehr bezeichnend ist. So ein Konzernchef und taucht gelegentlich mal auf und ist sehr bedrohlich in seinem Anzug. Aber ein Mafioso-Kater gab es bei Chip und Chap.
Ah ja, Chip und Chap oder Chip and Dale, wie sie im Original heißen. Ja.
Bei Baloo noch mal ganz kurz. Ich weiß noch, dass es aber auch hoch und runter lief. Ne? Das war ja Kabel 1 damals, wenn mich nicht alles täuscht. Na,
eigentlich also zuerst ARD natürlich, aber...
Ja, auf ARD lief alles.
Nein, der Disney-Club, verdammt doch mal.
Und das lief irgendwann rauf und runter, sodass man das Gefühl hatte, dass es unendlich viele Folgen davon gibt. Aber es lief nur ein Jahr lang. Mit irgendwie 60 Folgen. Boah,
so oft wie das gelaufen ist, überrascht mich das aber ehrlich gesagt auch gerade.
Ja.
Aber war dir das als Kind nicht irgendwie auch egal? Hauptsache es lief was?
Ja, klar.
Also heutzutage würde ich halt sagen, wenn ich eine Serie gucke und ich kenne die Folge schon und habe die erst vor einem Jahr gesehen, dass ich denke, ach, nee, nicht schon wieder. Aber als Kind war das mehr so, oh cool, die kenne ich. Mhm. Ne? Und Rebecca ist halt heiß. Also, Entschuldigung. ja gut. wollen wir mal zu den beiden Rettern des Rechts rübergehen, zu Chip und Chap.
Oh, Käse.
Die übrigens auch im Disney Club liefen. Ja. Und ich möchte hier mal, bevor mich der Sören wahrscheinlich das macht, mal ein Funfact unterbringen. Wusstet ihr, auf welchen bekannten Serien und Filmfiguren die beiden beruhen?
Okay, warte, Magnum P.I. ist der Typ im Hawaii-Hemd. Mhm. Und der andere ist ganz hinten. Mit so einem Abenteurerhut und so einer Jacke. Das ist aber so eine Fliegerjacke, ne? Mit so einem Bauschding. Ist nicht Indiana Jones, oder?
Doch. Ah. Und ich hasse dich dafür, dass du es weißt. Okay, also warte mal. Programmpunkt 5 Minuten, die Jungs raten lassen, nur auf Chip und Chap beruhen, gestrichen.
Ich wusste nicht, dass das so ist, aber ich dachte schon so, okay, wenn die auf jemanden beruhen, ich habe schon früher immer so gedacht, warum hat der eine Typ immer ein Hawaii-Hemd an, was soll das? Nur Magnum hat immer ein Hawaii-Hemd an.
Und Jürgen von der Lippe, aber ich glaube kaum, dass er da auch beruht.
Ja.
Aber er hat keinen Schnauzbart.
Wer weiß. Ja, also Chip und Chap, auch eine Serie mit einem sehr bekannten Intro-Song. Ne? Chip, 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 chip und Chap. Ich wollte ja nicht singen, pardon.
Genau.
Chip, chip und Chap, den Bösen geht es. Oh Gott, ich muss aufhören. Entschuldigung. Okay. es werden Chip und Chap, die in einem Baumhaus wohnen. Das sind auch zwei bekannte Figuren von Disney, allerdings nicht aus Spielfilmen, sondern aus so diesen alten, kurzen Trickfilmen. Und Chip und Chap haben sich damals immer mit Donald Duck angelegt. Ja? Mhm. Also Donald Duck ist halt irgendwie kämpfen gefahren und dann hat er sie gestört und dann hat Donald Duck sie dann meistens geärgert und dann haben sie sich gerecht und am Ende hat dann Donald Duck kapituliert. Das war so, kann man sagen, Chip und Chap oder A-Hörnchen und B-Hörnchen oder wie sie hießen im Deutschen anfangs. Und mit Chip und Chap bekamen sie halt ihre eigene Serie und sie waren halt, kann man das grob sagen, Privatdetektive.
Mhm. Ja.
Und sie waren halt nicht allein unterwegs, sie hatten Trixie, das war
Trixie, ne, genau,
Samson, ne? Und Sumsi, war eine genau. Fliege, die auch stumm blieb. Und der Thomas hat das ja mit seiner Method-Acting-Schauspielleistung hat eben schon so angeteasert. Samson war immer so ein Fall für sich, denn der war bockstark, war immer für seine Freunde da. Hatte aber eine...
Und Käsesüchtig.
Das war seine ganz, ganz große Schwäche. Denn wenn er, glaube ich, Käse gesehen oder gerochen hat, dann passierte Folgendes. Thomas, dein Einsatz?
Käse! Also das Geilste war mit seinem Schnauzbart, weil er hatte einen Schnauzbart. Der hat sich dann immer so aufgeringelt quasi und er ist dann in die Luft gestiegen und schnurstracks den Käse nach.
Ja, und mehr fällt mir zur Serie gerade auch nicht ein.
Ich weiß, dass Trixie immer eine Erfinderin war, die alles Mögliche gebastelt hat.
Ja,
stimmt. Und sie war nicht so heiß wie Rebecca.
Ja, ey, du bist der Experte. Und ich weiß, dass sie ganz oft irgendwie verrückte Wissenschaftler oder so richtig ernsthafte Weltuntergangsmaschinen aufgehalten haben. Wo ich echt gedacht habe, also für vier Nager und eine Fliege ist das schon... ein bisschen über eure Gehaltsklasse eigentlich, aber irgendwie haben die es immer wieder geschafft.
Ja, das lag ja auch an Professor Norton, warte mal, Nimnul, glaube ich. Falls ihr den noch irgendwie im Kopf habt, mit seinen roten Haaren und dicklichen Bauch. Und der hat immer diese ganzen Maschinen gemacht.
Ja.
Ja. Ansonsten weiß ich noch, dass die beiden halt immer total harmonisch zusammengearbeitet haben und daraus sich immer totales Chaos ergeben hat. Aber sie haben es am Ende mal geschafft.
Das war jetzt ironisch gemeint, mit dem zusammengearbeitet, ne?
Ja, ja, genau.
An meiner Erinnerung war das nicht so. Ja. Also ich muss sagen, Chip und Chap, ich habe das gerne geguckt, aber das ist auch so eine Serie, wenn ich zurückblicke, ich kann die Figuren halt noch, jetzt vom Namen her und so, ich kann die Charakteristika noch einigermaßen, aber ich kann mich nicht an die Widersacher erinnern, an einzelne Geschichten und Chip und Chap ist halt letztlich auch nur in Erinnerung geblieben, glaube ich, auch wegen dem Titelsong. Bei mir zumindest.
Wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenken würde, dann, ich glaube, es gibt so eine Geschichte, wo sie, wo es die ganze Zeit um irgendeinen Edelstein geht, den El Cazzone unbedingt haben will, also diese Mafia-Katze. Und wie gesagt, wenn ich nochmal genauer nachdenke, auf irgendeine Weltuntergangsmaschine würde ich vielleicht nochmal kommen. Aber so insgesamt, ja, nee, weiß ich jetzt auch nicht so. Sondern so eine konkrete Handlung von irgendeiner Folge, nee.
Ja, geht mir ähnlich.
Ja. Habt ihr noch was zu Chip und Chap?
Ich würde mich wahnsinnig interessieren, ob es eine anonyme Käseholiker-Folge hier, dass sie irgendwann mal eine Intervention machen und sagen, hey Samson, du bist schon ein wertvolles Mitglied vom Team, so, wir schätzen dich, deswegen sind wir jetzt hier, um mit dir zu reden. Fasst es nicht falsch auf, aber wir haben echt ein Problem. So. Du kannst nicht schon wieder irgendeine Mission mitten stehen lassen, wenn wir fast sterben, weil es irgendwie Käse rumliegt. Wir müssen dich in eine Klinik anweisen, es tut mir leid.
Und jetzt möchte Sumsi etwas sagen.
Zieht er sich nur so eine Leinen Käse rein. Also.
Oh, warte, von dem
ich kann jederzeit aufhören, ihr Faschisten.
Ich mach das nur zu meiner Entspannung.
Käse nur am Wochenende. Okay. Also wir haben jetzt, ich rekapituliere mal die Sachen. Wir haben Captain Malo, wir haben DuckTales, wir hatten Darkwing Duck, wir hatten Chip und Chap, wir hatten auch Aladdin kurz erwähnt und Timon und Pumba. Gab es sonst Disney-mäßig noch Sachen, die so auf Film basiert haben oder alten Trickserien? Also ich weiß zum Beispiel, es gab damals auch Sachen so wie Disneys Pepper Ann. Das war so eine Rothaarige, die hat so, so einen Schulalltag erlebt. Das war eine ganz nette Serie, die aber auch, glaube ich, keine wirkliche Relevanz hatte oder mehr hat. Es gab noch Disneys große Pause.
Ja, das ist ja für viele Leute mega gewesen, aber es, da war ich so, da bin ich so gerade rausgerutscht, da wurde ich dann langsam zu alt dafür.
Mhm. Die habe ich aber wohl nicht gesehen damals. Ja, ich habe die damals wirklich gesehen und fand die gut. Und ich war halt wirklich nicht mehr in dem Alter, wo ich sowas gucken würde, aber ich fand die wirklich gut. Also wenn mein Tipp, guckt euch die mal an, kann man wirklich immer noch gucken. Da gab es so, der Bösewicht war Randall. Das war so der, der der Schullehrerin immer so die Sachen hinterhergetragen hat und wollte diese verraten. Der sah immer so, ach, wie sah der aus? So ein bisschen wie Steve Buscemi als Kind.
So, ja? Der Grima Schlangenzunge der dritten Klasse.
Ja, genau, genau, genau. Ja, also Disneys große Pause wollte ich einfach mal erwähnt haben, aber viel dazu sagen kann ich auch nicht. Habt ihr noch irgendwas Disney-mäßiges?
Also ich hätte nur so andere Disney-Serien, aber nicht mehr so, die auf Film basieren. Wobei 101 Dalmatiner gab es noch.
Habe ich aber nie gesehen.
Die hab ich immer so zwischendurch mal geguckt. Aber ansonsten, wie gesagt, nur andere Disney-Serien noch, die ziemlich cool waren.
Was denn?
Zum Beispiel die Gummibärenbande.
Oh, wie konnte ich die Gummibärenbande vergessen?
Ja.
Ah, danke, Grafikzorn.
Die Gummibärenbande habe ich damals ziemlich abgefeiert, weil die hatte so eine durchgehende Geschichte, weil es ging ja viel darum, irgendwie das Mysterium des Gummibärensaftes und dieses geheimnisvollen Buches zu entdecken, weil die Gummibären ja früher eine Hochtechnologie-Gesellschaft waren und jetzt quasi nur noch ein paar Gummibärchen übrig sind, Gummibärchen ist auch geil. Und ja, immer dieser Bösewicht quasi da. Wie hieß der denn nochmal?
Ich hab den Namen
vergessen.
Ikzorn.
Achso, das, genau, das stimmt, das war der Ikzorn, genau.
Das hat der Toni
mit seinen beiden gesagt. Genau, mit seinen beiden Trotteln da.
Ey, Toni war kein Trottel. Toni tat mir echt immer leid.
Und dann natürlich den menschlichen Kontakten. Daraus haben sich ja dann immer die Geschichten ergeben.
Ja, ich muss gestehen, ich fand die Menschen immer saulangweilig. Außer Graf Ikzorn. Es gab ja diese Prinzessin, dann dieser komische König. Die Prinzessin war nicht heiß, die war noch viel zu jung dafür. Und es gab halt, ich glaube, war das ein
Knappe? Schön zu wissen, dass du Grenzen kennst.
Ja,
und es gab diesen Stalljungen und so, aber ja,
da genau. Hast du
recht, eigentlich waren die alle barbarisch langweilig. Man muss dazu sagen, die Gummibären selber jetzt ja auch nicht besonders starke Charaktere eigentlich. Der eine war immer ein bisschen grantig, der andere war so der alte Zauberer, der sagt, oh,
der hieß
da habe ich
so.
Doch noch was in einem alten Buch und sagt dann, was man für den Plot braucht. Und der eine Typ hat gerne gegessen und die Mutti war halt die Mutti und ja.
Ganz ehrlich, die Gummibärenbande, das waren doch Disneys Schlümpfe, oder?
Ja. So ein bisschen, ja.
Aber gemischt ein bisschen mit Asterix und Obelix, weil sie diesen Zaubertrank haben.
Genau.
Wobei, das fand ich auch immer ein bisschen komisch. Bei Asterix und Obelix, die trinken und dann können sie Bäume ausreißen und Felsbrocken hochschieben. Super. Gummibärenbande, ja, wir können springen. Ja? Da habe ich mich auch manchmal gefragt, so, ja, Pfeil und Bogen, paar Mal in den Rücken, fertig. Also.
Ja, nee, aber es war ja nicht nur, dass die selber von Sachen abprallen, sondern dass auch ganz viel von ihnen abprallt.
Nein. Die konnten einfach nur so wie Flummi hüpfen und wenn Menschen das getrocknet haben, wurden sie stark. So war das doch, oder?
Weiß ich echt nicht mehr.
Ich meine schon, wenn der Knappe den Trank getrunken hat, dann wurde er kurze Zeit richtig stark.
Ja, voll geil. Dann
das sollten stimmt,
die dem eigentlich immer direkt den Trank geben.
Probleme so lösen. Ja. Und dann hätten wir doch Asterix
überlegt. Pass mal auf, wir haben hier 10 Tränke zusammengestellt. Ja?
Und wir hüpfen schon mal schnell weg.
Genau. Du gehst jetzt mal kurz in die Burg. Machst mit den kurzen Prozess und dann ist Ruhe.
Ja. Also für mich war das auch mal so eine Serie, die man halt irgendwie so, ich glaube, die lief auch vormittags, immer mal so zwischendurch gucken konnte. Und da war es auch egal, wenn man die Folgen irgendwie schon gesehen hatte, weil es halt irgendwie nett war und wieder die Charaktere hatte. Und ich glaube, wenn man das heute guckt, denkt man sich eher so,
Ja, es
gucken wir lieber was anderes.
Das ist schon wahr. Ja, ich kann mich auch an keine wirkliche Folge erinnern. Die liefen auch meistens immer gleich ab. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, das war so Disney Schlümpfe, weil, wie der Sören schon erwähnt hat, du konntest die Figuren alleine auf dem Aussehen schon zuordnen und die hatten auch die passenden Namen. Ne? Also, was ich der Grantige hieß halt Granti oder so, keine Ahnung.
Genau. Grummy.
Grummy.
Grummy. Ja. Grummy,
ja. Ich weiß noch, als Kind hat mich aber die Serie komplett irritiert, weil die hießen die Gummibärenbande. Die sahen aber nicht aus wie die Gummibären, die ich kannte.
Ich dachte, du hättest dich darüber aufgeregt, weil sie auch eine schlechte Bande sind. Was soll denn das für eine armselige Gang sein?
Ja. Stimmt. Habt ihr nicht die Keks gesehen am Stein? Hier ist Gummibären-Gang, ja. Crips, Bloods, Gummibären, so sieht's aus.
Echte G's.
Ja, und die haben ihre eigene Drogen halt, ne?
Das stimmt eigentlich. Vielleicht waren die Gummibären so eine versteckte Metapher so auf damals in den USA, dieser Gang War, der da lief.
Oh, ich dachte eigentlich eher an Schnapsschmuggler oder sowas, weil die hatten so ein Untergrundsystem mit so Schnellbahnen und so, damit sie überall hinkommen.
Ah, oh, stimmt, ja.
Naja.
Ist aber ganz interessant eigentlich. Also,
wenn man sich überlegt. Da hat man eigentlich jemals rausgefunden, warum die alle tot sind, bis auf 5?
Ich weiß Überdosis. Gar nicht. Also ich glaube, das blieb immer ein Mysterium. Ich glaube, das blieb immer ein Mysterium, was da passiert ist. Weil irgendwann finden sie ja diese Originalstadt, wo sie eigentlich herkommen. Und ich glaube, da stand den größten Teil auch noch alles. Aber alle weg. So, keine Ahnung.
Ja, das Mysterium wird vielleicht in der nächsten Staffel gelöst, die wir nie zu sehen bekommen haben. Und in der nächsten Staffel
wird die endlich
raus abgesetzt.
Aber vielleicht gibt es davon auch irgendwann ein Reboot. Das ist ja gerade in, so.
Ja, aber ich glaube, DuckTales waren einfach zu groß. Alleine mal DuckTales, die immer auf Donald Duck und so beruhen, die halt einfach wesentlich bekanntere Figuren sind als die Gummibärenbande. Ich frage mich überhaupt, wie die darauf gekommen sind, diese Serie zu machen. Und da muss ja irgendeiner gesessen haben und sagt so, boah, wisst ihr was? Wir machen so 5, 6 Bären. Ja, die trinken dann so Zeug und dann springen die rum. Und dann? Ja, warte. Und dann haben sie noch so einen Bösewichten, der hat so Monster und der will die haben. Warum? Weil der Trank, wenn die Menschen und die Monster den Trank trinken, werden die stark. Okay, machen wir.
Ja. Aber so laufen doch die meisten Writers Rooms ab, oder?
Also sich zu überlegen, ne, wenn man irgendwelche, sag ich mal, Areale hat, irgendwo so eine Art Fantasy-Setting zu gehen, ist jetzt nicht mega weit hergeholt. Und dann, was machen wir? Wofür haben wir ein paar gute Vorlagen? Bärchen finden alle gut, die sind relativ gut zu zeichnen. Hier, und da kann man nehmen so ein paar Stock-Charaktere. Wir brauchen einen Dicken und wir brauchen...
Das wie beim Podcast. Hallo. wenn wir gerade bei Bärchen sind, im Vorgespräch hat der Thomas das schon angesprochen und Sören und ich haben uns von diesen Bärchen schon gleich distanziert. Aber man sollte sie vielleicht ganz kurz mal erwähnen. Deswegen, Thomas, deine 30 Sekunden zu den Glücksbärchis.
Die Glücksbärchis sind doch mit die bekanntesten Bärchen, die man kennt aus den
Zeichentrickserien. Und sie sind scheiße, waren sie schon damals.
Und die können diese Strahlen aus dem Bauch schießen. Oh. Das ist immer nett und fluffig und die mögen sich alle.
Ja, da hast du schon mehrere Faktoren genannt, warum die Serie scheiße ist und war.
Der lässt sich relativ viel gerne Spannung mit erzeugen, muss man schon sagen.
Ja.
Oh, wir verstehen uns
alle. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es, also gegen wen es da immer ging. Also was quasi dann der Output war. Ich weiß es nicht mehr.
Ich habe das auch nie so richtig gesehen. Ich kann es dir nicht sagen. Wahrscheinlich hat irgendjemand eine Verstimmung, Magenverstimmung gehabt. Dann war dann grantig und dann haben sie gesagt, oh, komm, wir helfen dir, weil wir dich so gern haben. Auch wenn du manchmal so nicht.
Wir kuscheln dich ein bisschen.
Ich glaube, die Macher waren einfach auf Koks.
Oder. Weil es so eine friedliche Angelegenheit ist, wenn die Leute.
Ja, wahrscheinlich.
Zum Ende des Kalten Krieges ein bisschen Glückseligkeit ist
drauf. Ja. Ja, die Glücksbärchis waren super erfolgreich. Ich weiß noch, ich habe meine allerliebste Moviebreak-News mal zu den Glücksbärchis geschrieben, weil er irgendwie damals so ein Netflix-Dienst Programm genommen hat oder neue Folgen produzieren wollte. Da habe ich News geschrieben und habe die halt so geschrieben, so nach dem Motto, boah, wisst ihr was? Die männlichste Serie aller Zeiten kommt zurück. Ja genau, die fucking Glücksbärchis.
Ja. Wollt ihr mal ein paar Namen von Glücksbärchis hören, nur um euch so ein bisschen einzufühlen?
Ja doch, hau raus.
Freundschaftsbärchi. Schlummerbärchi, Geburtstagsbärchi, Hurrabärchi und Sonnenscheinbärchi. Und es gibt noch mehr, aber langsam wird mir schlecht.
Oh. Aber wenn wir jetzt eh schon bei Disney-Serien.
Mir fällt noch Kontaktverbot Bärchi ein. Alimente zu zahlen vergessen, Bärchi.
Dann machen wir doch mal wieder was Actionreiches. Und zwar, was jetzt auch irgendwie zurückkommt als Realverfilmung. Und zwar die Gargoyles.
Das ist abgefahren. Weil ich dachte, die Gargoyles wären so extrem obskur. Also ich habe die damals gesehen, aber ich kannte nie, habe nie großartig Leute getroffen, die selber gesehen haben oder das irgendwie kannten. Und es war so obskur, dass ich dachte, dass da jetzt nochmal ein Film kommt, überrascht mich dann doch irgendwie.
Also man muss halt dazu sagen, der Jordan Peele, der ja den Oscar für Get Out, das Drehbuch gewonnen hat, der hat halt gesagt, er würde gerne einen Gargoyles-Film machen. Das ist also noch ganz weit weg davon, dass er einen machen wird. Der Mann hat aktuell ganz viele andere Projekte in der Pipeline und seien wir ehrlich, ich weiß gar nicht, wie beliebt die Gargoyles wirklich sind, aber wenn man einen Realfilm macht, dann muss man da ordentlich viel Kohle in die Hand nehmen, die Disney ja hat. Aber Disney ist ja eher so ein Safe-Player. Deswegen würde ich nicht sagen, da kommt ein Gargoyles-Film. Gar nicht.
Ja.
Demnächst, Gargoyles. Angekündigt auf der Comic-Con.
Ja, das ist schwer überraschend, weil, wie du schon richtig gesagt hast, so die DuckTales, die haben unglaublich viel Maßappeal. Die Gargoyles liefen für fast 2 oder 3 Staffeln und dann, ja.
Aber ich fand die Gargoyles großartig. Ich weiß noch, als ich die erste Folge gesehen habe und ich glaube, dass die Gargoyles tatsächlich so das erste Mal waren, dass es so eine Art Plot-Twist gab oder so ein Charakter-Twist, was ich halt vorher nicht kannte. Also Achtung, Spoiler für die erste Doppelfolge war das Gargoyles. Es kommt am Ende raus, der ersten Folge, dass Goliaths geliebte Frau eine Verräterin ist und dann zu Demona wird. Das ist der Buff, ne?
Also die Serie war sehr, sehr actionreich und düster vom ganzen Stil her. Und ich hatte immer dieses neu aufgebaute Schloss mit diesem Hightech-Oberbau-Glasfassaden-Zeug, wo dann die Gargoyles dann draufgestellt werden nachher. Damals total beeindruckt. Ich wollte da immer einziehen.
Nee, das nicht. Ich fand es immer... Das war mir zu, glaube ich, unheimlich. Aber ich fand es auch faszinierend. Ich fand auch die Figuren ganz toll. Es gab ja diese 2 Gargoyles, die irgendwie Brooklyn und Lexington haben sich genannt, ne? Nach diesen New Yorker Stadtteilen. Das waren die Comic Reliefs der Serie.
Brooklyn und Bronx.
Oder so ähnlich, ja.
Broadway gab es auch und Hudson.
Ich glaube aber, dass Gargoyles für mich so die erste Kinder- oder Trickserie war, die so wirklich einen fortgreifenden Erzählstrang auch hatte.
Ich wollte gerade sagen, weil wir vorhin darüber geredet haben, die eine der ersten Serien, die vor allem einen sehr hochdramatischen Plot hatte, wo es irgendwie voll viel ging und die sich konsequent weiterentwickelt hat, was ich gesehen habe.
Ja, und es war ähnlich wie jetzt bei Batman The Animated Series. Ich glaube, ich habe Gargoyles auch deswegen so toll gefunden, weil ich das Gefühl hatte, hey, ich gucke gerade kein Kinderkram. Ja,
Die erste Folge beginnt ja damit, dass eigentlich alle ihre Artgenossen abgeschlachtet werden und sie für 1000 Jahre verflucht werden. Ja. Und das ist ja schon eigentlich eine recht düstere Story. Und auch die Charaktere sind ja von eigentlich sehr von ihrem Leiden geprägt. Also du hast irgendwie diese Frau angesprochen. Ich meine, dass die noch ein paar Wandlungen, die Charaktere machen so ein paar Wandlungen durch und so. Mit dem passiert irgendwie auch was.
Und sie sahen einfach geil aus. Also sie waren auch wirklich toll gezeichnet. Also so, dass du auch das Gefühl hattest, boah, da ist auch Wumms hinter. Wenn da
haben die auch voll die krassen Schreie irgendwie immer abgezogen und sowas. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das finde ich eher immer sehr interessant, wenn auch bei Godzilla-Filmen oder sowas, wenn diese Viecher... Der Film, die letzten Godzilla-Filme oder so, die waren jetzt nicht so gut, so großartig, aber wenn das Audiodesign irgendwie cool ist, dann macht das Monster gleich einen ganz anderen Eindruck. Und irgendwie mal meine ich mich zu erinnern, dass du bei dieser Gargoyles-Serie diese Gargoyles auch sehr beeindruckende Geräusche gemacht haben.
Ja, das stimmt. Was ich mich als Kind immer gefragt habe, ist, das war ja so, tagsüber waren sie jetzt aus Stein. Deswegen konnten sie in der ersten Folge auch die meisten irgendwie kaputt gemacht werden. Und nachts wurden sie halt lebendig. Da habe ich mich immer gefragt, das im Prinzip müsste es doch für die Schurken total easy sein, die halt zu besiegen.
Ich meine mich aber auch zu erinnern, dass also abgesehen davon, dass man die erfinden muss, dass für die meiste Zeit über ist der Bösewicht von den Gargoyles, ist es nicht auch so ein Industriemogul irgendwie so ein und aus, der ist zwar schon ein Arsch, aber irgendwie hat er ein gewisses Ehrgefühl und sie einigen sich am Anfang irgendwie mit dem drauf, naja, das ist irgendwie so ein bisschen Tabu oder irgendwie sowas. Dass also die Gelegenheit halt, kriegt und dann sagt, naja, ist mir zu billig.
Ich habe halt gelesen von irgendjemandem, dass der Schurke sogar irgendwie insgeheim der eigentlich ein Guter ist. Dass seine Intentionen gar nicht mal so schlecht sind. Also das, man kennt das ja zum Beispiel, dass der Bürgermeister in Ghostbusters ja eigentlich recht hat mit seiner Sache, dass er da irgendwie nicht will, dass sie da irgendwelche nuklearen Strahlungen im Keller aufheben oder so.
Das ist nicht der Bürgermeister, das ist der irgendwie so ein Leiter von der Umweltabteilung.
Ja, oder das.
Ja. Genau, ja. Ein Bürokrat.
Übrigens, es gab auch Ghostbusters, die Serie, das wollte ich nur kurz erwähnen, dass wir die auch mal erwähnt haben hier. Okay, weiter geht's.
Das kann sogar sein, ich kann mich nicht mehr so an den späteren Verlauf dieser Handlung erinnern, aber ich meine, da ist auch, irgendwann wird der, glaube ich, auch Friends mit denen. Die arbeiten dann zusammen gegen irgendwas Schlimmeres oder so.
Ja. Vielleicht kämpfen sie ja gegen, und da komme ich zum nächsten Thema, außer ihr habt noch was.
Oh.
Ja, vielleicht kämpfen die Gargoyles ja auch gegen ein Problem, mit dem wir heute noch zu kämpfen haben, und zwar Umweltverschmutzung. Und es gab da eine Serie.
Oh.
Ja, da gab es einen Helden, der hat sich damit auseinandergesetzt. Das war, wenn ich es recht überlege, damals der komplette Schmarren. Dumm wie nur was, aber ich fand es damals echt geil. Ich meine natürlich Captain Planet. Ganz genau, und ich sag nur Erde, Feuer, Luft und Liebe.
Ja, du hast Wasser vergessen, aber dann...
Ach ja, Wasser.
Genau, Wasser hast du vergessen, ja.
Liebe. Wo ich mir dachte, ach bitte. Keine Sau braucht Liebe. Das fünfte
Element gesehen, ist doch klar.
Ja, das fünfte Element hatte aber wenigstens Mila Jovovich, die heiß ist. Das wird, glaube ich, mein Running Gag.
Und wo war bei Captain Planet bitte Gary Oldman?
Gute Frage. Kennt ihr eigentlich die, ich sage mal, Neuverfilmung von Captain Planet mit deutschem Titel als Captain Planet?
Ja, das ist großartig. Wo er einfach
immer alle umbringt.
Genau.
Ja, genau. Und alle zu Bäumen werden.
Ja.
Ich glaube auch, dass heute Captain Planet einfach sich die Welt angucken würde und anfangen zu weinen.
Ja.
Also die pädagogische Mission dahinter ist komplett gescheitert.
Ja. Es ist ja auch so, Captain Planet ist ja auch so im Geist der 80er Jahre entstanden, wo man dann, okay, wir müssen den Kindern jetzt beibringen, dass die Umwelt was Wichtiges ist und bla. Dann gab es immer irgendwelche fiesen Leute, die 500.000 Tonnen Giftmüll in die Umgebung gepumpt haben. Und dann sind diese fünf Freunde, aus fünf verschiedenen Kontinenten, ne?
Ja.
Sind dann zusammengekommen mit ihrem Captain Planet Jet oder was auch immer. Und haben dann versucht, das irgendwie aufzuhalten mit ihren individuellen Fähigkeiten.
Die was Elemente geklappt hat?
Null geklappt hat. Und sagen sie irgendwann, ach komm ey, wir haben jetzt 15 Minuten rumgeeiert, lass mal Captain Planet rufen, anstatt dass sie gleich Captain Planet rufen. Aber es wäre auch zu einfach.
Ja. Ich weiß noch, es gab eine so Hauptschurken, keine Ahnung wie sie hieß, aber die hatte so blonde Haare und die Gesichtshälfte, ja, das Auge, das linke oder rechte, war immer von so einer Strähne verdeckt. Das war immer so die Hauptschurken.
Ja.
Gut, gab dann eben nicht mehr dazu.
Ich weiß auch nicht, wie sie hieß.
Ich meine, es gab noch irgendeinen so ganz dicken Typ, der entweder immer gegessen hat oder auch den. Das war so ein Typ, der immer Giftmüllfässer rumgeworfen hat oder einfach nur dieses Schwein war.
Ich habe es mal gerade recherchiert nebenbei. Dr. Blight.
Ah, okay.
Und gesprochen von Meg Ryan übrigens.
Oh, wirklich? War ja damals auch eine große Nummer, also.
Heute nicht mehr.
Okay, das ist so neu. Hätte ich nicht gedacht. Also, wenn man halt die Story von Captain Planet so hört, würde man denken, da hat halt Greenpeace mal ein paar Dollar in die Hand genommen und hat eine Trickserie gemacht. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass die relativ okay gezeichnet war. Da gab es natürlich auch zig Wiederholungen, wie bei so ziemlich jeder Trickserie. Ja?
Aber was du meinst, jetzt, dass dieselben Sequenzen immer wieder eingesetzt wurden. Also, genau. Verwandlungssequenzen. Oder wenn jemand...
Genau.
Ja.
wenn jemand halt so einen Flur entlang läuft, wie bei Scooby-Doo, und die sind immer dieselben Türen, weißt du, das halt. Ne? Aber das haben sie, das gab es ja bei fast jeder Serie. Und wie gesagt, ich habe Captain Tennant als okay gezeichnet in Erinnerung. Es sah sich so crap aus, wie so eine Serie, die halt nur so gemacht wurde, um irgendwas zu verkaufen. Und natürlich war Captain Planet total darauf geeicht, dass es jede Folge damit endet, dass dann Captain Planet so sagt, so, ja, das war knapp. Also denkt dran, eurer Plastikmüll gehört recycelt und nicht im Ozean.
Ja, genau.
Und dieser Form der, nennen wir es mal Pädagogik, hatte eine andere Serie, boah, ich bin gut in Überleitung heute, die auch immer so geendet hat, die war aber wesentlich maskuliner. Ja, da ging es halt um einen Prinzen, der hatte einen Tiger, und eines Tages, warum auch immer, da dachte sich dieser Prinz, hey, ich nehme mein geiles Schwert und heb's in die Höhe und sagt dann, bei der Macht von Grayskull, ich habe die Macht, und tatsächlich, bumm, er wird zu He-Man. He-Man, Master of the Universe, war ein ganz großes Ding damals. Und ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, hey, warte mal, es gibt ja nicht nur die Serie, es gibt ja auch Spielzeug. Geil.
Genau.
Dazu muss man auch sagen, dass es ja bei He-Man aggressiv drauf angelegt, weil ich glaube, He-Man gab es nur, die Serie gab es nur, um das Spielzeug zu verkaufen. Das war direkt von Mattel die Serie gemacht, um zu sagen, hey, hier hast du ein Spielzeug.
Da vielleicht ein kleiner,
ich glaube, das war damals auch
da vielleicht ein kleiner Tipp von mir. Es gibt bei Netflix diese Doku-Reihe Spielzeuge. Die ist sehr interessant. Also pro Folge geht es immer um eine bekannte Spielzeugmarke. Eine Folge geht so 60 Minuten. Da ist auch He-Man dabei. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich sehr interessant.
Ja, weil das war ja damals so auch der Start von so massiven Produkten. Und aber He-Man ist schon geil.
Ja, so. Und ich möchte nicht angeben, aber ich hatte... Ich hatte das geilste He-Man-Spielzeug, das es gab. Ja. Und ich weiß, was jetzt der Thomas denkt. Boah, du hattest die Burg von Skeletor? Da kann ich nur sagen, pff, nein, geiler.
Du hattest das Originalschwert.
Fast. Fast. Aber das ist schon. Also, ich hatte tatsächlich ein Schwert, das hatte drei Knöpfe: einer zum Ausschalten und Anschalten. Der andere hat dann dieses typische Verwandlungsgeräusch gemacht. Und das andere war zum Stummschalten. Warum zum Stummschalten? Die Klinge war aus so gelbem Plastik und da drin war so Lichter. Und da war ein Sensor dran. Jedes Mal, wenn du mit der Klinge irgendwo gegengestoßen bist, hat das so ein Klinggeräusch gemacht und hat aufgeleuchtet. Wow. Das war großartig, dieses Schwert. Es gab nur folgendes Problem. Ich hatte von irgendeinem Mittelaltermarkt auch so zwei, drei Holzschwerter. Und wenn man natürlich gespielt hat, habe ich natürlich immer als cooler Dude das He-Man-Schwert genommen und musste dann relativ schnell feststellen, selbst bei Spaßkämpfen besiegt Holz Plastik eindeutig.
Ja. Ja,
das war das coolste He-Man-Spielzeug und ich hatte es. Ich war einmal der coole Typ, einmal im Leben. Ach, war das toll. Nur einmal jung sein.
Ja, aber ansonsten war die Serie natürlich auch in dem Zeitgeist damals präsent. Also das war ja auch dann die Zeit, wo Conan der Barbar kam, 82, glaube ich.
Ja, He-Man ist später, glaube ich, ein bisschen.
Genau, He-Man kam dann 83, also quasi darauf gemünzt so ein bisschen, diese Barbarenzeit.
Ja, ähnlich nach Star Wars kamen ein paar Jahre später hunderte Science-Fiction-Filme, die so in eine ähnliche Richtung gegangen sind.
Und genau, genau.
Dann nach Conan so ähnlich, ja.
Was ich halt lustig finde bei He-Man ist, es passiert halt irgendwas, also der Bösewicht Skeletor und seine komischen Typen da wollen halt irgendwas klauen oder entführen oder kaputt machen. Und He-Man versucht dann immer Mittel und Wege, um das zu verhindern. Aber letztlich hat die Serie im Prinzip eine große Botschaft, die es aber pädagogisch versucht zu verpacken, nach dem Motto, wenn dich einer blöd anmacht, hau ihn auf die Fresse.
Leute.
Ja,
so kann man seine Probleme auch lösen.
Es gibt auch einen He-Man Spielfilm, ne?
Natürlich.
Mit Dolph Lundgren.
Ja, klar. He-Man. Ich liebe den Film.
Oh, wow.
Ich mag den total.
Ich fand den
aber Film ist so auch schlecht.
Er ist schlecht.
Ja, aber er ist mega geil trashig einfach. Ich mag das.
Also ich weiß noch, ich habe den halt gesehen als Kind und ich dachte mir auch schon, wo ist denn jetzt Orko? Und was hat denn das? Wie mit Tönen? Dimensionsportale? Ich verstehe gerade gar nichts. Aber hey, der lustige, bartige Zwerg isst gerne Chicken Wings.
Also, wenn man Trash mag, ist der Film quasi einfach das Nonplusultra. Und also, so waren ja nachher alle Nachfolge-Barbarian-Filme.
The Barbarian, genau. Ja.
Barbarians. Und, aber He-Man habe ich gar nicht so viel geguckt. Immer mal so ab und an, aber ich meine, man muss ja dazu sagen, es war halt Anfang der 80er und dann in der Wiederholung einfach immer mal zwischendurch in den 90ern. Aber ja auch nicht immer präsent. So.
Ich muss auch sagen, ich habe mit He-Man mehr gespielt, als ihn geguckt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber war halt so. was auch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass meine Mutter nicht von He-Man begeistert war. Das war, glaube ich, auch zu martialisch. Ich habe es natürlich gesehen und ich hatte bis auf das He-Man-Schwert auch keine sonstigen Spielzeuge von ihm, aber bei Freunden habe ich das halt mitbekommen. Es gab zum Beispiel eine Figur, die konntest du so hinten so Wasser reintun, dann so die Leute so nachspritzen. Ne? Das waren noch Zeiten, ja. Wie viel Energie man als Kind reingesteckt hat, um mit solchen Sachen zu spielen, die im Prinzip eigentlich nur so eine Spritzdüse waren.
Ja, da hatte man noch Kreativität und
Ideen. Und vor allem Ausdauer.
Ausdauer.
Wie lange es gedauert hat. Kennt ihr noch diese Knackfrische? So ein Stück Blech und wenn man es zusammendrückt, macht das ein Knackgeräusch und es war auf jeden Fall.
Ja.
200.000 Mal hat man das mindestens gedrückt. Hintereinander.
du hast gerade was richtig Interessantes nochmal angesprochen, und zwar martialische Serien, weil tatsächlich eher die 80er Jahre dafür bekannt sind, so Richtung düstere martialische Serien zu gehen. Also He-Man, dann gibt es ja dieses She-Ra, wo jetzt auch Netflix einen Remake von produziert. Das Thundercats gehört damit rein und die Transformers-Reihe und Brave Star, falls ihr das noch kennt.
Mir fällt noch eine Serie ein, damit ich kenne. Moment. Saber Rider.
Genau. And und auch Voltron. Ja. Voltron gibt es übrigens ein richtig tolles Remake auf Netflix. Die haben das richtig super gemacht. Aber das sind alles so eher Serien, die, also man kann die ja schon zusammenfassen.
Für mich waren das tatsächlich RTL 2 Serien, weil ich die halt damals mit meiner Oma gesehen habe. Das bei Bim Bambino.
Das mit dem Zusammenfassen würde ich übrigens, das lässt sich ganz gut eigentlich, lassen die sich alle beschreiben als ein Team von Freunden mit unterschiedlichen Kräften oder Fähigkeiten kämpfen gegen irgendwie. Und die sind auch nicht in dem Sinne düster, sondern es ist halt so noch ein einfacheres Weltbild, sondern das ist einfach, ja, wir sind die Guten und das sind die Bösen und wir hauen denen jetzt irgendwie auf die Fresse.
Stimmt.
Und damit, und mit dieser Gewalt können wir auch das Problem lösen.
War es auch nicht immer so bei den Serien, dass es auch immer da hinauslief, dass es dann, ähnlich wie bei den Power Rangers, okay, wir müssen, oder Captain Planet, wir müssen unsere Kräfte vereinen, um dann einen großen Mega-Roboter zu erschaffen, um dann den Bösen wirklich zu besiegen?
Das war bei Voltron auf jeden Fall so, bei Thundercats glaube ich auch, ich weiß es gerade nicht mehr.
Ich muss gestehen, ich kenne Thundercats nur aus so Robot-Chicken-Gags, muss ich gestehen.
Und bei Transformers, Transformers habe ich tatsächlich nie geguckt, komischerweise. Das war nie so meins.
Also ich wusste, dass es Transformers gibt. Ich fand das auch immer ganz cool mit diesen Spielzeugen. Ich meine, ich habe es auch gesehen, aber tatsächlich war es bei mir auch so, dass das für mich nicht so das große Thema war. Also als dann der Kinofilm leider Gottes rauskam, war es schon so, dass ich wusste, okay, das sind die Transformers. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt groß involviert drin wäre, ja.
Ich meine, ich hatte einen Kumpel im Kindergarten, der hatte ein bisschen Spielzeug davon und das Spielzeug war cool, aber die Serie war ätzend. Das war nicht spannend, das war viel, ne, diese wiederverwerteten Sequenzen und und auch das, ja, die waren nicht witzig und es war verhältnismäßig, wenn man dann, ne, als ich die in den 90ern gesehen habe, diese Animationen für He-Man oder für Transformers oder sowas, die haben da jetzt nicht so viel Geld reingesteckt. Das waren keine flüssigen Animationen, sondern das sah alles so ein bisschen choppy aus. Und da habe ich mich einmal nicht so interessiert, hat mich nicht gecasht.
Man merkt schon, wir sind wirklich Kinder der 90er.
Ja, in den 80ern hast du dich nicht beschwert, weil die Animation choppy war. Halt die Fresse, da läuft was.
Genau.
ich habe ja gerade gesagt, das waren so für mich Serien, die alle auf RTL 2 liefen. Bei Bim Bambino. Kennt ihr Bim Bambino? Habt ihr das schon gefragt? Ich weiß gar nicht.
Nein. Worum geht's?
Bim Bambino ist im Prinzip einfach so das, was zwischen den Serien liegt. Das heißt, es waren so eine Puppenmaus. Und
ah,
dann
stimmt.
war da meist noch ein Mensch dabei. Ich glaube, als ich es gesehen habe, eine junge Frau, die so gerade das Abitur wahrscheinlich hinter sich gebracht hat und dann irgendwie auf der Straße von RTL 2 entdeckt wurde.
Und dann haben das Geld.
Genau, genau. Und dann haben sie halt immer mit dieser Puppe interagiert und dann liefen halt diese Trickfilme. Und danach, nach dem Trickfilm, die Werbung, und dann kam wieder Bambino für eine Minute und dann der nächste Trickfilm. Und in dieser RTL 2-Zeit kam die Serie, die für mich neben den Turtles am wichtigsten war. Und jetzt werde ich vielleicht einige Leute überraschen, denn man weiß von mir vielleicht, ich bin kein großer Anime-Fan. Aber es gab diese eine Serie, die habe ich verehrt. Ich werde nicht jetzt den Titelsong singen, auch wenn ich es könnte. Es ist Mila Superstar. Ja, ich sehe schon.
Ja, mir fällt sofort die Titelmelodie ein, aber ich singe sie jetzt auch nicht.
Mila kann lachen. Ist ja egal.
Ja, genau.
Das war wirklich eine Serie, das war im Prinzip eine Seifenoper. Es geht halt um Mila, die Volleyballerin ist und auch gut darin ist und dann halt irgendwie von der Schule ins Trainingscamp kommt und dann irgendwann später für die japanische Nationalmannschaft spielt und innerhalb im Team gibt es halt so Differenzen und dann findet sie auf Umwege ihr da auch ihre beste Freundin und dann gibt es auch so einen total fiesen Trainer, der hat immer Sonnenbrille auf und so einen Jogginganzug und da stellt sie am Ende raus, glaube ich, dass es ihr Vater ist, also wirklich so Seifenoper und so der große Nemesis war immer die Mannschaft, ich glaube damals noch UdSSR, also Russland. Und ich glaube, die treten dreimal gegen diese Mannschaft an. Und erst beim dritten Mal, das ist die letzte Folge, schaffen sie es, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und das hat mich so in Beschlag genommen, dass ich wirklich Volleyball begeistert war eine Zeit lang. Bis ich dann feststellte, ich bin nicht gut in dem Sport. Und wir haben dann als Kinder einfach unsere eigenen Volleyballregeln. Wir hatten so Plastikbälle vom Marktkauf, diese gelben, kennt ihr wahrscheinlich, ne? So Titschbälle. Ja. Und dann haben wir immer eine Sportart erfunden, die haben wir genannt Zweifach-Volleyball. Das heißt, bei uns gab es den Punkt erst dann, wenn der Ball zweimal auf den Boden titschte. Und wir haben tatsächlich zwei Jahre in Folge im Sommer, in den Sommerferien, immer so kleine Turniere veranstaltet und haben sogar es geschafft, dass uns so ein Schlüsselmacher, bei dem man auch Pokale machen konnte, uns einen ganz kleinen Pokal gemacht hat für umsonst, der dann rumging.
Und jetzt wird's richtig verrückt. Mal die Frage an dich, wann glaubst du denn, ist diese Serie produziert
wahrscheinlich
worden?
Ende der 70er.
1969.
Ja, wow. Ja. Mhm. Also ich fand die großartig und es war was, weil sie auch diesen Sport so packend gemacht hat, weil das war halt wirklich so, das war halt ein Schmetterball, war kein normaler Schmetterball, ja, der fing der Ball halt Feuer. Und es gab eine Folge, da ging es um ein Team und da standen am Netz drei Damen und die sind dann immer so hochgesprungen und wurden dann zu einer Person, dass man nicht wissen konnte, oh, wer von den dreien schlägt den Ball jetzt übers Netz. Ja, ganz, ganz großartig. Also damals zumindest. Ich will es mir heute nicht mal angucken. Ich glaube, ich wäre brutal enttäuscht. Aber meine Güte, Mila Superstar habe ich geliebt. Wirklich geliebt. Das wäre jetzt mein Disco, genau. Also mein Beitrag dazu gewesen.
Also ich habe die auch sehr, sehr gerne geguckt und ich glaube, dass sie hier so spät lief, beziehungsweise nochmal gezeigt wurde, lag auch so ein bisschen an Kickers. Weil die ja auch also relativ zusammenhängen, kann ich mich zumindest erinnern, liefen. Also einmal Kickers hier mit den Fußballleuten, die dann quasi um den halben Erdball gelaufen sind, um das draus zu sehen. falls ihr euch noch erinnert. Und in den Zügen lief dann auch immer Mila. Und ich habe beide Serien sehr gerne geguckt, wobei ich mit Mila irgendwie so ein bisschen emotionaler verhaftet war, weil du gerade schon gesagt hast, diese Dramatik war halt einfach irgendwie so dicht und sie haben gekämpft dafür, dass sie es schaffen und mussten ganz viele Niederlagen einstecken. Ja,
Thomas, demnächst wir beide, Mila Superstar-Podcast. Was auch so krass war, es gab eine Folge dieser Trainer, den ich erwähnt habe, dieser Arschloch-Trainer, der wo er zum Schluss halt rauskommt, der ist halt irgendwie der Vater von Mila oder von ihrer besten Freundin, der auch, glaube ich, irgendwie eine Hand irgendwie war gelähmt oder so. Und es gibt eine Folge, wo er ich weiß nicht, ob es Mila oder ihre Freundin war, wo er hier mit ihr trainiert und ihr immer so Schmetterbälle gegen den Kopf knallt. Und sie dann wirklich so zu Boden geht und er macht weiter und weiter. Und ich war so, oh nein, Mila, nein, warum? Und ich saß bei meiner Oma und meine Oma kam dann vorbei und dachte, was ist jetzt los? Sei mal ruhig. Aber da, ja, sei ruhig oder ich mach den Fernseher aus. Und dann war natürlich Ruhe. Aber ich weiß, dass Nina Superstar wirklich so das erste Mal war, dass mich Fernsehen wirklich emotional so richtig gepackt hat. Und wie gesagt, ich war damals schon kein großer Fan dieses Anime-Looks. Aber das war mir da egal. Nina Superstar forever.
Aber das war dann auch so nochmal wieder der Durchbruch von solchen Serien, oder? Also ich kann mich zumindest erinnern, dass, also dass dann Kickers halt auch lief und Nila Superstar und dann irgendwann auch Sailor Moon kam. Und quasi durch Sailor Moon ja das auch so geöffnet worden ist, dass danach auch sowas kam wie Detective Conan, wie Pokémon, wie Digimon, was ja heute eher, glaube ich, verschwunden ist in der Versenkung. Und halt auch Dragon Ball. So, also das kam halt dann alles so nach und nach für den Markt geöffnet.
Bevor du dich jetzt auf Dragon Ball stürzt, weil ich weiß, dass du das sehr liebst, weil Dragon...
Ja, aber hatte ich gar nicht vor.
Nein, aber du sollst auch deine paar Minuten bekommen, Thomas. Möchte ich jetzt exklusiv Sailor Moon zusammenfassen. Mondstein, Flieg und Sieg. Bäm, fertig. Danke. Das war Sailor Moon. Jede verschissene Folge Sailor Moon. Wobei meine beste Freundin Anne ist großer Fan und die hat mir mal auch den finalen Kampf gezeigt, der wohl über 8 Folgen oder so geht. Aber auch da ist es letztlich das immer das gleiche. Mondstein, Flieg und Sieg. Ja, furchtbar. Gut. Kommen wir wirklich mal zu Dragon Ball, weil dann kann ich mich komplett raushalten, weil ich weiß von Dragon Ball nichts. Ich habe den großartigen Spielfilm Dragon Ball Evolution gesehen. oder wie ich ihn da gerne nenne, das Ende der Hollywood-Karriere von Shoryu und Ferb. Und deswegen, Thomas, the stage is yours.
Genau, also Dragon Ball lief ja eigentlich auch schon viel, viel früher. Warte mal, von der Produktion her, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Also zumindest der Manga ist ja schon älter und irgendwann gab es ja die Zeichentrickserie in Japan und sie kam dann auch nach Deutschland. Und,
aber das war erst nicht Dragon Ball als Z, sondern das,
die Dragon Ball,
er noch ganz klein ist.
Genau, die ganz normale Dragon Ball Serie, die manchmal so ein bisschen schlüpfrig ist. Haben sie nochmal geguckt. Und, aber tatsächlich mit Son Goku als Hauptfigur, dessen Großvater dann auch stirbt und er sich auf die Suche begibt nach den Dragon Balls, also quasi diese Sage um die Dragon Balls beginnt und dann so sein Abenteuer bestreitet und immer wieder stärker wird und auf Ruten Moshi trifft und dann quasi immer mehr trainiert und seine Fähigkeiten kennenlernt und dann die Red Ribbon Army ist es, glaube ich, dann quasi gegen die zu Felde zieht und nachher auch auf Piccolo trifft, womit das Ganze dann auch irgendwann endet. Und mein Gott, habe ich die gefeiert, diese Serie, ja? Also mit dieser Identifikation dieses Kindes tatsächlich noch irgendwie was zu erreichen, was eigentlich nicht erreichbar ist und dafür zu kämpfen und zu trainieren und gegen alle Widrigkeiten zu bestehen und irgendwann diese Schlüsselkämpfe, also da gibt es auch so einen Kämpfer von der Red Ribbon Armee, der immer mit auf so einen Holzstamm umherreist, was ziemlich witzig ist. Und gegen den kämpft er dann nachher und auch die Dragon Balls und dann auch der Kampf mit Piccolo und das ist alles so präsent auch heute noch. Großartige Serie. Und dann kam danach halt Dragon Ball Z und davon will ich jetzt, glaube ich, gar nicht anfangen, weil sonst komme ich aus den Schwärmen gar nicht mehr raus. Also auf jeden Fall, das sind so meine...
Es gibt so ein paar Sachen, die ich an Dragon Ball Z dann irgendwann nicht mehr so geil fand. Ewige folgenlange Aufladen und Rumschreien. Ich meine, ich habe es mir wirklich noch bis zum Schluss angeguckt, aber rückblickend würde ich sagen, so ungefähr bei der Cell-Saga spätestens hört es eigentlich auf, weil diese Steigerungslogik funktioniert nicht mehr. Und da finde ich zum Beispiel so ganz alte Kämpfe, wo aus der ersten Dragon Ball-Serie, die du gerade angesprochen hast, wo er eigentlich nichts kann, sind eigentlich ein bisschen interessanter als diese übersteigerten, wo sie irgendwann später so eine Attacke raushauen, die ins All fliegt und irgendwo einen Planeten komplett in Stücke legt. Und jeder von diesen Attacken sind so super krass, dass eigentlich alles immer komplett in den Arsch geht, nur um sie rum, aber gar nicht mal die Leute davon betroffen sind. Und ich finde, dass diese Steigerungslogik irgendwann so, sorry, das ist mir zu viel. Und das sind die Einsätze sind zwar immer höher, aber es bringt mir nichts mehr. Ich bin da emotional überhaupt nicht mehr investiert gewesen irgendwann.
Also da hat mich Dragon Ball Z immer noch abgeholt. GT nachher nicht mehr so, aber Z halt immer noch. Und Super fehlt mir bisher noch.
Super ist ja eigentlich eine direkte Fortsetzung von Z. so gedacht. Genau. Und ich habe angefangen, das ein bisschen zu gucken und es war erst so ein bisschen amüsant, weil so ein bisschen Nostalgie, die alten Sachen kommen wieder und so. Aber der Bösewicht ist so ultra, dass sie auch sagen, ich glaube, in einer der ersten Folgen, wo so ist, eher dann, es ist auch erstmal viel Zeitverzögerung natürlich wieder, ne? Es wird alles ein bisschen langsam, schleppend läuft es an und dann kommt irgend so ein Sidekick oder so von dem Superbösewicht und meint halt, oder jemand, der weiß, wer das ist und sagt halt, ja, wenn der auf voller Stärke kämpft, dann geht das Universum in den Arsch. Und dann habe ich gedacht so, ja, sorry, jetzt schalte ich aus, weil das ist dumm. Das macht, ja. Also nicht, dass es logisch gesehen keinen Sinn mehr macht, sondern es ist dramatisch irgendwie eine ganz schöne Ecke, in die ihr euch da reinbewegt habt, Leute, und ich habe keinen Bock drauf.
Steigert sich in das Unermessliche. Aber um nochmal auf die Originalserie zurückzukommen, da finde ich halt auch die Entwicklung der Charaktere so stark. Ne? Also du fieberst halt tatsächlich 140, 150 Folgen sind es irgendwas in dem Dreh, mit den Hauptfiguren halt mit und die machen halt auch wirklich viel durch und die ganze Welt entwickelt sich weiter und es kommen neue Figuren dazu, Krillin taucht zum Beispiel auf und Yang Chu taucht auf und man weiß irgendwann, da gibt es dann eine Rivalität zwischen denen, aber sie werden dann irgendwann Freunde beispielsweise und kämpfen dann zusammen an der Seite und also das hat mich immer sehr begeistert. Den einzigen Charakter, den ich immer blöd fand und auch heute noch blöd finde, ist halt Mugen Roshi.
Der alte
Luftkreis. Mit seinen komischen, schlüpfrigen Witzen, die er dann immer reißt und irgendwo kommt ein Schlüppi bei ihm und er, wenn er, ja, das ist halt, naja. Aber der Rest ist halt einfach richtig cool und geile Geschichten und hat mich halt damals echt abgeholt und ich saß dann halt auch immer zu den Zeiten, wann sie halt kamen, dann vom Fernseher und hab das dann auch mitgefiebert und zu gucken und ich habe aber so ein bisschen Angst, heute nochmal die Original-Dragon Ball-Serie anzufangen. Auch so aus der nostalgischen Verklärung heraus. Oder halt auch mir nochmal Z anzugucken. Da gibt es ja auch dann den Cut mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wo sie das nochmal zusammengestaucht haben von den Inhalten her. Das hat nicht so viele Pausen.
Nicht so eine Folge lang nur schreien und aufladen.
Genau, also dass das ein bisschen kompakter ist, ne?
Es gibt aber ich mir vor ein paar Jahren mal angeguckt, weil es mir jemand gezeigt hat, es gibt eine ganz witzige, also da ist es nicht nur verknappt, sondern sie haben es auch ein bisschen auf witzig gemacht. Dass sie zum Beispiel, also die Dialoge sind anders, das ist so ein bisschen wie Lord of the Weed, überdubbt, aber halt mit den Dragon Ball, und die Hauptstory ist schon noch ungefähr dieselbe. Ich meine, da kommt ein neuer krasser Typ und der will den aufs Maul hauen, die wollen den aufs Maul hauen, ne? Also bei Dragon Ball Z zumindest, es erklärt sich ja irgendwie, aber die sind teilweise sehr witzig überdubbt und da gibt es so Sachen, sowas wie Krillin kriegt voll eins auf die Fresse und da läuft dann immer so ein Zähler mit, weil er irgendwie wirklich nur noch da ist, um vielleicht einen Schlag abzufangen, während die anderen ihr Ding machen.
Ja, das ist ja natürlich die Konsequenz irgendwann, dass manche Charaktere auch einfach abgehängt werden. Ja,
eigentlich
werden,
alle.
Ne? Also ich meine, wenn er dann so ein Saiyajin in Stufe 4 Fusion und anderen Gedöns kämpft, ja. Genau, aber
ich gerade eben einen interessanten,
wie gesagt, Originalserie.
Serie übrigens angesprochen, an den ich gar nicht so gedacht habe, dass ja eigentlich alle seine Feinde früher oder später auch seine Freunde werden. Außer die er zwangsweise komplett zerlegen muss. Aber ja, viele von seinen langjährigen Feinden werden tatsächlich irgendwann zu engen Verbündeten.
Und daraus entwickelt sich ja auch wieder so eine Konkurrenzsituation. Also dann irgendwann in Z mit Vegeta beispielsweise. So eine Hassfreundschaft.
So. Ja, das ist übrigens auch in diesem Overdub. Ich versuche gerade mal rauszufinden, wie es heißt. So ein Ding, dass der Typ, die haben übrigens sehr witzige Stimmen oder haben die Stimmen sehr gut nachgeahmt von den Leuten aus der Serie. Das Vegeta regelmäßig komplett ausrastet, dass er nicht an Son Goku rankommt, dass er den Typen so krass hasst. Aber jedes Mal, wenn er denkt, er ist jetzt dran, dann ist Son Goku einfach noch ein bisschen weiter und er kann es einfach nicht fassen.
Also die Ur-Dragon Ball-Serie, die ist halt einfach noch ein bisschen bodenständiger, weil er halt einfach noch gegen andere Charaktere kämpft und die Red Ribbon-Armee mit Technologie und ihren Soldaten und so und bevor er dann das Kamehameha irgendwann beherrscht und dann kämpfen kann, passiert ja auch ganz, ganz viel. Also, ich liebe diese
Serie. Dragon Ball Z Abridged heißt das.
Ah, okay. gesagt. Übrigens sind die Red Ribbon Army irgendwie auch so ein bisschen Nazis. Nazis aufs Maul. Ja. Okay, wir sind fertig, glaube ich.
Ja, gut, okay. ich hätte aber zu Dragon Ball eine Frage. Worum geht es da eigentlich?
Um stärker werden.
Um stärker werden. Um quasi sich ein Ziel zu stecken und dann dafür zu trainieren und dann auf das Turnier zu gehen, um dann den Stärksten zu
kriegen. Also klingt für mich wie eine komplette Kopie von Mega Superstar.
die titelgebenden Dragon Balls, die sind ja später fast überhaupt kein Thema mehr. Oder wenn die sie gerade mal brauchen, dann sammeln die in 3 Sekunden zusammen. Um irgendwelche Leute wieder ins Leben zu holen oder was auch immer. Aber eigentlich folgt die Serie demselben Muster, was viele Animes machen. Ich glaube, dafür gibt es sogar einen ganz speziellen Begriff, der mir gerade aber nicht einfällt, für diese Art von Anime-Serien, wo es nämlich immer diese Steigerungslogik gibt. Und dann geht es darum, zu trainieren und sich besser zu machen. Und das ist fast bis ins Endliche möglich. Und das machen sie bei super vielen Anime-Serien. Aber ich bin auch von den meisten eher nicht so ein Fan aus denselben dramatischen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben. Also irgendwann, viel krasser kann es halt nicht mehr gehen und mich interessiert es irgendwann auch nicht mehr, weil das ist so wie dann so wie ein Michael Bay Actionfilm. Da passiert zwar theoretisch oder was auf einem viel größeren Rahmen als ein gut gemachter Actionfilm, aber es hat viel weniger Wirkung auf mich.
Ansonsten vielleicht noch interessant, dass die Figuren und die Geschichte an sich ganz, ganz viel zum Beispiel aus Die Reise in den Westen stammt. Eines der quasi größten Literatur, die es in China gibt. Und das merkt man an der Geschichte, finde ich, immer sehr an vielen Stellen. Also, dass da wirklich auch was dahinter steckt. Ne? Also, dass die Charaktere sind auch nicht einfach nur, was wir vorhin ja oftmals hatten, irgendwie so ein, sie haben eine beschreibende Fähigkeit und das war's dann halt. Sondern tatsächlich passiert da ganz, ganz viel. Ja.
Gut. Machen wir bei Dragon Ball mal einen Strich? Oder habt ihr noch was?
Nee, ich wüsste jetzt eigentlich auch nichts mehr.
Außer, dass ich jetzt gerade gerne Dragon Ball gucken will? Nicht.
Nee, du bleibst noch hier. Du bleibst noch hier. Gut, dann kommen wir mal von den Drachenhoden, Mordsgag, ich weiß, zu einer anderen Serie, wo es auch um übermenschliche Kräfte geht. Das war eine Serie, die stammt ursprünglich von Fox und Fox ist ganz interessant. Fox war damals ein relativ junger Sender, der glaube ich Ende der 80er gestartet ist und dessen erste große TV-Erfolge eine schrecklich nette Familie war. Und die haben irgendwann kamen auf die Idee, hey, samstags bringen wir nicht irgendwelche Commercials oder alte Serienwiederholungen, nie, wir zeigen halt Trickserien. Also man kann sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt historisch verbrieft ist, aber dass Fox mit Fox Kids quasi diesen Samstag-Trickfilm-Morgen erfunden haben. Und die brachten eine Serie, die auf einer bekannten Marke basiert von Marvel, nämlich die X-Men. Mhm. Es gab eine ganz, ganz tolle X-Men-Serie. Ich glaube, die hieß auch einfach nur X-Men. Mhm. Für die viele, also zählt das immer noch so zum Besten, was es zu den X-Men neben den Comics gibt. Ich habe die damals auch sehr gerne gesehen. Ich weiß noch, als dann der erste X-Men-Kinofilm rauskam, war ich so ein bisschen schockiert, weil das nicht der Wolverine war, den ich kannte. Wolverine kannte ich als gelb angezogenen Typen, der irgendwie so eine komische Augenmaske hatte, die aussah wie so eine halbe Fledermaus. Mhm. Jetzt frage ich am besten gleich mal den Thomas, der ja hier unser Comic-Experte ist. Thomas, hast du die X-Men-Trickserie gesehen?
Ja, hab ich. Und da auch wie bei Batman, die halten sich halt sehr, sehr dicht an den Comics. Also gerade, also ganz, ganz viel, was jetzt so in dem Film verwurstelt worden ist, ne, war da ja schon zu sehen.
Ja, also ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern, dass dieses Dark Phoenix da auch eine Rolle gespielt hat. Mhm.
Zum Beispiel.
Genau. Dass es auch recht düster war.
Ich habe die als Kind gesehen, kann mich so nur noch sehr dunkel erinnern. Ich habe vor einer Weile allerdings nur mal die erste Folge gesehen. Und ich war sehr überrascht davon, dass die Welt, in der das ab der ersten Folge schon spielt, komplett im Eimer ist. Die Mutanten sind schon eine verfolgte Minderheit und die Regierung setzt schon diese Riesenroboter, das sind X-Men Days of Future Past, wo sie in die Vergangenheit reisen, um diese grauenhafte Zukunft abzuwenden. Diese Zukunft, die sie da abwenden wollen, ist in der Zeichentrickserie schon komplett Realität. die Regierung setzt Riesenroboter ein, um die verfolgte Minderheit von Mutanten dingfest zu machen und zu knechten und sowas. Und sie sind sehr effektiv da drin. Da habe ich auch gedacht, boah, für so eine erste Folge von so einer Kinderzeichentrickserie ist das schon relativ heftig.
Die Sentinels, ja.
Und ich weiß noch, ich meine, Wolverine ist ja so der Mutant, der X-Men schlechthin. Also wenn man X-Men sagt, denkt man, glaube ich, zuerst an Wolverine. Ich fand aber bei der Serie war es nicht Wolverine, der mich am meisten fasziniert hat, sondern tatsächlich Gambit. Gambit ist einer, ich habe jetzt das Kind nicht ganz verstanden, der hat halt Dinge angefasst und dann geworfen und dann sind die explodiert. Meistens halt so Spielkarten. Und allein das, mit dieser Umgang mit diesen Spielkarten, sein lockeres Mundwerk und seine ganze Erscheinung, machten den für mich immer so zum Haupt-X-Men. Auch wenn die Serie, glaube ich, sehr gut darin war, jeder Figur immer so einen gewissen Raum zu geben. Oder habe ich mich...
Ja, deswegen ist, Gambit ja heute auch so eine Kultfigur. Und deswegen hoffen ja auch viele Fans darauf, dass der Film irgendwann mal umgesetzt wird.
Ja, der Film ist ja schon, glaube ich, seit 5-6 Jahren in der sogenannten Entwicklungshölle. Und ich bin ehrlich, ich glaube, es gibt immer noch so das Gerücht, ja, er wird dieses Jahr noch gedreht und soll nächstes Jahr rauskommen. Ich bin ehrlich, ich glaube es nicht. Also, ja. Was ich auch faszinierend fand bei den X-Men, das ist so... Kennt ihr das, wenn es so kleine Details sind, die ihr euch irgendwie gemerkt habt und ihr nicht genau wisst, warum? Und was mich halt damals fasziniert hat, war bei dieser X-Men-Serie, es gab immer mal wieder so Szenen, die im Weißen Haus gespielt haben und der Präsident war eine Frau. Das fand ich damals ganz komisch. Ich weiß nicht, was das zu meinem Frauenbild auch sagt, dass ich das damals komisch fand.
Ja, das haben wir doch vorhin schon gehabt.
Ja, ja. Ich möchte nur zwei Sachen sagen. Erstens, nein, die Präsidentin fand ich nicht heiß. Und zweitens, ich bin nur von einer Frau großgezogen worden. Ja, also es liegt nicht an meinem Vater, die. Ne? Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube einfach, weil ich halt zu einer Zeit groß geworden bin, wo ich halt lange Zeit dachte, Helmut Kohl ist der einzige Führer, also der König von Deutschland. Ja, und als dann hieß so, nee, der ist abgewählt worden. Wie? Helmut Kohl ist abgewählt.
Das geht?
Das kann man sich heute bei Angela Merkel ja gar nicht vorstellen. Ich meine, die ist ja, glaube ich, mittlerweile länger im Amt als Kohl, oder? Ich meine, ja, ne? Ja. Naja, also, sieh mal, haben wir jetzt X-Men mit deutscher Politik verbunden. Ein Service von Movie Break.
Ja. Also der Zeichenstil von der Serie ist auch einfach sehr, sehr markant. Ne? Also die Figuren prägen sich dadurch ja auch sehr ins Gedächtnis ein, weil sie halt auch so nah an den Comics sind und auch gut gezeichnet sind. Nichtsdestotrotz ist die Serie ja selber nicht in dem Sinne richtig comichaft, sondern auch sehr bodenständig von den Geschichten her. Also du kannst denen auch als Zuschauer, beziehungsweise damals zumindest ich, auch sehr gut folgen. Ne?
Ja. Also ich habe die tatsächlich gerne gesehen. Ich habe mich da auch sehr auf den Film gefreut und habe da auch viel wiedergefunden. Natürlich sah das alles anders aus. Hat mich jetzt nicht so gestört. Wie gesagt, bei Wolverine fand ich es halt einfach komisch, weil ich nie das Gefühl hatte, dass Wolverine der Nummer 1 X-Men ist. Für mich war das halt immer Gambit oder natürlich dann Dr. X. Wobei der letztlich ziemlich öde war, dieser Glatzkopf. Ich meine, der sitzt da mit dem Rollstuhl rum und liest Gedanken. Toll. Das konnte meine Mutter auch. Weißt du, nach Hause gekommen, du hast sowas angestellt. Verdammt.
Ja. Oh, ich überlege gerade, war auch Deadpool Teil der Serie?
Nein.
Nein, ne?
Nein. Die war so bodenständig, wie du schon gesagt hast, ich glaube, da wäre auch für Deadpool kein Platz gewesen.
Ja, ja. Selbst in, ich habe vorletztes Jahr habe ich mal so von einer relativ neuen Spider-Man-Serie eine Folge gesehen, wo Deadpool auftaucht und es geht auch im Rahmen dieser relativ neuen, modernen Serie nur, weil das so eine halbe Spaßfolge ist, die so ein bisschen außerhalb vom normalen Rahmen tritt. Und da kannst du dann sowas wie Deadpool unterbringen.
Spider-Man ist übrigens ein gutes Beispiel, weil ich weiß, als Kind lief dann, ich glaube, vor oder nach den X-Men auch Spider-Man. Und es gibt ja wirklich Unmengen von Spider-Man-Fassungen. Deswegen kann ich euch nicht genau sagen, wie diese Fassung hieß. Sie hieß für mich einfach Spider-Man. Und ich weiß, der Vorspann, der war so eine Stimme, die klang so ein bisschen wie ein Roboter, die immer so Spider-Man gesagt hat. Das verbinde ich mit dieser Serie. Ich habe die gerne geguckt, weil Spider-Man ist halt einfach für mich auch einer der besten, interessantesten Helden in diesem Marvel-Universum. Und das war so eine typische Serie, halt so Adventure of the Week.
Ne? Ja. Später gab es aber fortgesetzte Handlungsstränge. Da gab es die ist irgendwann richtig übel geworden. Also ich habe die auch gerne geguckt, weil auch ne, Spider-Man ist ein cooler Held, der hat ja auch, wie du schon gesagt hast, bei Gambit ein loses Mundwerk und interessanter Typ, interessante Konflikte, gute Schurkengalerie auch, da hat er diese ganz auf die Sinister Six bekämpft und so Eidechsen, Mutanten und alles Mögliche und Kingpin und wie
sie alle hießen. Genau. Ich hatte immer das Gefühl, dass Kingpin so der Hauptgegner war tatsächlich. Ich hatte das Gefühl, dass der am meisten auftauchte.
Es müsste übrigens New Spider-Man gewesen sein. Also so hieß sie hier
das zumindest. Das kann sein.
Ja, bei Spider-Man finde ich es auch wahnsinnig schwierig, die auseinanderzuhalten. Jedenfalls wollte ich gerade sagen, die hatte später noch fortlaufende Handlungsstränge, die auch sehr düster waren. Also so ein Spider-Man hört nicht auf zu mutieren, stellt er irgendwann fest. Dieser Spinnenbiss setzt noch weiter Veränderungen in ihm fort. Und dann gibt es so die Angst, zu einer richtigen, riesigen Spinne zu mutieren und er muss irgendwas dagegen machen und sowas.
Ja, und auch Venom und Carnage sind ja Teil der Serie und da gab es ja, also die kam ja immer wieder. Oder halt über mehrere Folgen hinweg halt die Geschichte.
Ja, ich weiß noch eine Szene, das ist auch wieder eine Sache, warum kann ich mich daran erinnern? Aber da lernt Spider-Man, ich glaube durch die Presse, wo er arbeitet, so ein Mädchen kennen, was halt unbedingt Spider-Man kennenlernen will. Und dann geht er halt zu dem Mädchen nach Hause und überrascht sie abends allein in ihrem Zimmer, was schon ein bisschen creepy ist. Und er baut ihr halt mit ihren, aus seinen Netzen so eine Schaukel, wo sie halt schaukelt. Und dann sagt sie, juhu, jetzt habe ich für immer eine Spider-Man-Schaukel. Und dann sagt er so, ja, tut mir leid, aber meine Netze lösen sich nach so und so vielen Minuten auf. Und da war mein erster Gedanke, warte mal, wie oft hängst du bitte in 80 Metern Höhe Leute, böse Leute, mit deinem Netz an irgendwelche Glasfassaden? Die sind doch den Tod geweiht. Ich meine, wie schnell schafft die Feuerwehr es, die da zu retten? Also.
Ja, tatsächlich habe ich auch mal so ein Ding gelesen, so ein Artikel von so Supernerds, die alles zu krass durchrechnen, ne? Wie ist der Sachschaden in The Dark Knight Rises oder so. Und die haben auch sich mal überlegt, okay, Spider-Mans Netze halten ungefähr 3-3,5 Stunden oder so. Das sagt er da und da. Und der geht jetzt dann, der fliegt durch die Nacht und macht ungefähr so und so viel Schurken irgendwie dann mit seinen Netzen unfähig. Aber die Polizei muss immer noch dahin fahren und die Typen abholen und im Zweifelsfall müssen die warten, bis die sich die Netze aufgelöst haben. Und dann haben sie die ganze Zeit zusammengerechnet und haben gesagt, ja, Spider-Man ist eigentlich als Held sehr kontraproduktiv, weil er die Polizeiarbeit unglaublich verlangsamt.
Ja. Ja, aber interessant. Ich finde diese Berechnung immer ganz ulkig. Also, das ist jetzt nichts für.
Ja, so kann man sich jetzt sagen, die Freude an allem ruinieren. Aber
also, das ruiniert einen Film oder eine Serie für mich nicht, auch damals schon. Nee. Aber ich fand das halt den Gedanken interessant und auch irgendwie lustig. Weißt du, du denkst so als Verbrecher, okay, jetzt hänge ich halt hier in der Straßennarbe, macht ja nichts, die Polizei kommt ja gleich und rettet mich. Oh, es ist ganz schön tief. Und dann, oh Gott, das Netz löst sich auf und bam, tot. Ja?
Aber was könnte man einen eigenen Film drehen?
Ja, ich schreibe das Drehbuch.
Aber ich meine, mit solchen Details hält man sich ja normalerweise auch nicht auf bei solchen Geschichten. Das ist
nee.
Ja,
nee, aber ich weiß ja noch, dass mich das damals halt echt interessiert hat, dass er da irgendwie sagt, so, ja, meine Netze lösen sich nach so und so vielen Minuten auf. Und das fand ich auch immer blöd an Spider-Man. Und ich weiß, die ganz, ganz harten Spider-Man-Fans werden mich dafür verteufeln. Aber was ich halt wirklich an Sam Raimi's Spider-Man super fand, war, dass die Netze halt einfach so eine natürliche Sache waren. Das heißt, das kam aus dem Handgelenk geschossen. Ich fand es immer schon blöde, dass dieser Peter Parker, ja, er ist ein guter Schüler, ja, er ist vielleicht sogar super begabt, aber dass so ein Schüler, so ein Nerd, einfach mal so aus dem Nichts so Material entwickelt, ja, was diese Fäden macht und sich dann auch nach so einer Zeit auflöst, das fand ich immer ein bisschen blöde. Und ich weiß, dass die Hardcore-Spider-Man-Fans das anders sehen. Ich kenne Leute, die wirklich Sam Raimis Filme scheiße finden, nur weil er die Netze direkt aus dem Handgelenk schießt.
Ich finde es nicht eine ganz super wichtige Trennung, oder ich bin da nicht so super krass eingestellt, aber ich würde so einhaken und sagen, das ist halt die Frage, was du von deinem Spider-Man willst. Ob ihn nämlich aber wirklich hauptsächlich durch diese Spinnenfähigkeiten definiert wird. Oder, und das kommt ja dann durch diese Erfindung dieser Netzkapsel-Dinger rein, er ist halt auch noch ein ziemlich kluger Typ.
Ja.
Und durch diese Erfindung hast du den Aspekt von seiner Persönlichkeit halt nochmal stärker unterstrichen, anstatt seine nur physischen Fähigkeiten.
Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, ja, ist ja für die 90er, dass es so ein bisschen das goldene Zeitalter der Comic-Zeichentricks erinnert.
Ja. Oder? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man war mit der Animation so weit, dass man rausgefunden hat, wie können wir das sehr kosteneffektiv und trotzdem technisch fortgeschritten machen, sodass die Bewegungen flüssig und gut aussehen. Aber gleichzeitig war es noch nicht so weit, denn mittlerweile ist ja fast alles in digitale Animationen übergegangen und viele von diesen, was wir vorhin gesagt haben, die Pinguine aus Madagaskar, die Serie gibt es nicht nur, weil da ein großer Bedarf besteht, sondern weil die sagen, hey, wir haben für den Film die 3D-Modelle gemacht, die sind noch voll einsetzbar, wir wären fast ein bisschen dämlich, wenn wir sie nicht noch irgendwie ein bisschen weiter rumhampeln lassen und das zu einer Serie machen. Das ist so ein bisschen auch Resteverwertung, während du halt bei in den 90er Jahren, das war ja viel noch handgezeichnet oder so am Übergang, so ein bisschen automatisiert, aber schon noch, du musstest das alles immer wieder neu zeichnen. Da war mehr Arbeit in den einzelnen Bewegungen und den Hintergründen und was weiß ich, als nur die 3D-Modelle nochmal zu wiederverwerten. Und deswegen denke ich, dass da so ein nettes, eine Zwischenära war, in der das voll aufblühen konnte.
Mhm. Bei Superman gab es nämlich auch noch.
Superman, die Animated Series, ne?
Ja. Mhm. Okay, die habe ich gar nicht gesehen. Also nicht, also wirklich, also bei Batman habe ich halt hier und da mal eine Folge sehen können bei Freunden, aber Superman, da war nichts bei mir. Ich glaube, weil mich Superman auch nie besonders interessiert hat, glaube ich.
Ja, ich habe die auch deutlich weniger gesehen, aus denselben Gründen. Ich finde Superman nicht, ich kann mich da nicht so damit identifizieren, oh, ich bin ein lebender Gott und ich habe ja so ein bisschen Probleme damit.
Ja, doch, das kenne ich schon ganz gut, aber trotzdem. Ich habe als Kind halt die Filme mit Christopher Reeves gesehen und fand die als Kind schrecklich, weil ich halt Superman von den Comics kannte und da war das halt so ein muskelbepackter Berg, ja, und dann siehst du halt Christopher Reeves einfach als Superman, denkst dir, wo sind die Muskeln? Ja, aber das gehört jetzt hier nicht hin. Ja gut, wir haben jetzt X-Men, wir haben Spider-Man, du hast jetzt Superman erwähnt, gab es sonst noch was von Marvel?
Nee, Moment mal, Batman und Superman waren DC, das sind keine Marvel-Sachen.
Genau.
Oh ja, sorry, ja, ja.
Und bei Batman gab es ja noch Batman of the Future später und Batman und Robin.
Okay.
Batman of the Future soll irgendwie ganz gut sein, kann ich mich aber auch noch dunkel daran erinnern, dass es irgendwie so dann halt in der Zukunft spielt und Bruce Wayne...
Genau, das muss man...
Bruce Wayne ist irgendwie schon im Ruhestand.
Also ich habe
hat dann irgendeinen so jungen Protégé, der da...
Genau, ich habe sie nämlich rauf und runter geguckt. Ich liebe diese Serie. Und tatsächlich ist Batman irgendwie in Rente mittlerweile und früh in seinem Rentendasein, indem er wieder jemanden in sein Team holt und ausbildet. Das klappt ja immer sehr gut. Und genau. Und der neue Batman ist halt tatsächlich jemand, der auch von der Straße kommt, irgendwie ganz viele Probleme hat, aber dann mit Bruce Wayne und Batman in Kontakt kommt und dann ein neuer Batman wird. Was das Interessante an dieser Serie ist, dass sie halt tatsächlich dieses Zukunftssetting sehr, sehr gut nutzt. Also nicht nur in Bezug auf die Bösewichte, die natürlich ganz andere Technologien haben, sondern auch Gotham natürlich total futuristisch ist und ganz viel neue Technologie ist. Es gibt fliegende Autos beispielsweise und sowas. Und nichtsdestotrotz kommt zum Beispiel aber auch der Joker zurück. Also wirklich tolle Serie.
Gut.
Batman und Robin habe ich, glaube ich, nur zwischendurch
mal geguckt.
Boah, die Filme, ey.
Was hat die Dinosaurier aussterben lassen? Die Eiszeit.
Eiszeit. Ist übrigens so ein ganz kurz, wenn niemand weiß, wer Akiva Goldsman ist, dann ist das immer so eine schnelle Go-To-Referenz.
Ja, Akiva Goldsman, du meinst den Oscar-Preisträger für Beautiful Mind.
ja, genau den.
Ja. Gut, also dann würde ich mal hier durchstreichen bei Comics oder Comic-Helden. Ich hätte noch vier Serien, über die ich kurz sprechen möchte. Ich mach's mal einfach fang an mit. Kennt ihr Baba der Elefant?
Nein.
Nee, das sagt man gar nicht.
Okay, das war so eine Serie, da war meine Mutter immer froh, wenn ich die geguckt habe. Das heißt, sie war halt eher pädagogisch wertvoll. Es ging um einen Elefantenkönig und seine Familie. Und die erlebt Abenteuer. Und das war, glaube ich, auch eine Serie, die lief, glaube ich, im WDR irgendwie. Und es war halt eine uncoole Serie, ja. Aber da ist auch der Fall, dass ich mich halt wirklich an den Titelsong gut erinnern kann. So tief im Dschungel, da gibt es eine Stadt, die einen König mit Rüssel hat. Und dann gibt es Baba, der Elefant. Baba wird er genannt. Einer wie der Baba. So einer war noch nie da. Baba, der Elefant. Jetzt habe ich doch gesungen, egal. Die habe ich tatsächlich ganz gern geguckt. Ich weiß aber nicht warum. Ich glaube, das war so eine Serie, die habe ich halt geguckt, weil sie lief. Und um Mutter glücklich zu machen, damit der Junge halt nicht nur gewalttätige Schildkröten beim Kämpfen guckt. Aber ihr kennt Baba wirklich nicht?
Nope. Nein, das sagt mir überhaupt nichts.
Okay, dann. Dann noch eine Serie, die fand ich immer ein bisschen unheimlich. Die wirkte auf mich immer so ein bisschen schmierig. So ein bisschen so wie der komische Onkel, der bei Familienfeiern immer in der Ecke sitzt und will, dass man sich auf den Schoß setzt. Kennt einer von euch Dr. Schnuggles?
Auch nicht. Also der Name sagt mir was, aber... Das sagt
mir auch. Nein.
Gut. Okay. Toll. Ja. Dann mache ich da auch mal einen Strich durch, Dr. Schnuggles.
Bei ein bisschen unheimlich dachte ich erst, du meinst vielleicht die Mumins oder so.
Nein. Okay, dann kommen wir zu einer anderen Serie. Die lief entweder Freitag oder Samstagabends im Ersten. Und da habe ich mir letztens tatsächlich noch mal ein paar Folgen angesehen und ich hatte immer noch großen Spaß. Und das ist eine Serie, die sehr von der deutschen Synchro profitiert. Ich glaube, es ist eine britische Serie. Ich möchte mich jetzt nicht darauf jetzt nichts unterschreiben. Und zwar geht es um eine Vampirgeschichte. Es geht um eine Ente, die zu einem Vampir gemacht wird. Doch statt Blut, um die Zeremonie zu vollenden, wird aus Versehen Ketchup benutzt. Und so entsteht Graf Dacula, der erste vegetarische Vampir der Geschichte. Jetzt bitte lass mich nicht alleine hier stehen. Kennt einer von euch Graf Dacula?
Ich kann mich an Graf Dacula erinnern, ja.
Ja, vom Namen her, aber ich kann gerade damit nichts verbinden.
Guckt euch die gerne nochmal an. Sie ist großartig. Vor allem, wenn man ein Faible für Dialektkomik hat. Denn der Hauptfeind von Graf Dacula ist Dr. von Gänseklein, gesprochen von Jochen Busse. Und der sechselt immer so ein bisschen. Ja, also es gibt so eine Stelle, die zitiere ich heute immer noch gerne. Und ich kann echt keine Dialekte nachmachen. Aber es gibt so eine Stelle, da sucht Dr. Gänseklein was. Und da gibt es diesen schönen Satz. Nee, das Kind geht ja nicht. Da drehst du dich um und bums, ist es weg. Und das verfolgt mich bis heute. Also Graf Dacula, eine ganz tolle Serie. Es gibt dann noch Igor in der Serie, das ist so der Butler. Ja,
ich kann mich irgendwie dunkel an den Haushalt erinnern. Der alte Familienbutler, der eigentlich sich wünscht, dass Count Dacula halt blutrünstiges Monster ist, wie alle vor ihm. Genau. Aber das funktioniert bei ihm halt nicht, weil er so ein kleines Würstchen einfach ist und der auch niemandem wirklich was tun will.
Genau. Und dann gibt es doch die Haushälterin Emma. Die wird, ich weiß nicht, von wem die gesprochen wird, also zur Info, Graf Dacula wird auf jeden Fall von Ilja Richter gesprochen. Der spricht oder sprach auch den Timon aus König der Löwen. Und Emma ist so eine Wuchtbrumme. Also es sind alles Enten, aber Emma ist so, ich würde mal sagen,
dreimal so groß wie alle anderen. Und es ist nicht irgendwie auch zu dumm, um die Tür zu benutzen und geht immer durch Wände.
Genau. Und sie hat so diese eine Phrase immer, auch mein Ducky putzt. Und sie wird halt auch von einem Mann synchronisiert. Also ein Mann, der halt versucht, mit einer Frau zu sprechen. Das ist auch sehr, sehr komisch. Deswegen guckt euch die Serie gerne mal an. Ich bin mir sicher, auf YouTube gibt es bestimmt ein paar Folgen. Ich glaube auch nicht, dass es eine Serie ist, wo man sich jetzt alle Folgen angucken muss, aber so zwei, drei zwischendurch passen bestimmt.
Ich habe gerade nochmal geguckt. Ich kenne sie auch. Also so die Bilder und die Figuren, ja.
Gut. Okay, und dann komme ich zu noch einer Serie und die kennt ihr auf jeden Fall. Ich glaube, also wer die nicht kennt, hat die letzten 30 Jahre oder 20 Jahre verpennt, weil die Serie gibt es immer noch. Sie wird aktuell noch produziert. Ich glaube, es ist aktuell auch die Serie mit den meisten Folgen, glaube ich. Ich hatte im Vorgespräch schon dafür gesorgt, dass der liebe Sören ein Aha-Erlebnis hatte. Denn wir wissen ja, wenn wir an die Simpsons denken, denken wir an ProSieben Montag bis Sonntag, 18 Uhr Doppelfolge.
Ja.
Tatsächlich, die ersten Folgen der Simpsons liefen freitagabends im ZDF. Ja, also ich habe wirklich die ersten Folgen der Simpsons damals im ZDF gesehen. Ich fand sie großartig. Ich habe nicht verstanden, worum es geht. Ich war zu jung, aber ich saß bei meiner Uroma, habe Bratwurst gegessen und Simpsons geguckt. Das, daran kann ich mich erinnern. Es gibt diese legendäre Folge, wo Bart Simpson den Kopf von Jebediah Springfield entwendet, also dieser Statue. Die hatte ich sogar als Kassette und ich konnte die mitsprechen. Das ist so für mich immer noch so die prägendste Erinnerung an die Simpsons, auch wenn es deutlich bessere Folgen gibt. Also es, einer meiner Lieblingssprüche der Simpsons ist halt, Homer sieht so ein Feuerwerk und sagt so, ach, ich wünschte, Gott würde noch leben, um das zu sehen.
Nukular. Ja. Es heißt
Nukular. Simpsons zitieren ist so ein stundenlanges Ding, was man immer irgendwie machen kann.
Gut, dann fangen wir gleich mal damit an. Ja.
Das ist mein erster Tag.
Ja, oder Homer, die Arbeit hat angerufen. Die haben gesagt, wenn du heute nicht zur Arbeit kommst, dann musst du am Montag auch nicht kommen. Juhu, ja, das Wochenende. oder um das abzuschließen, aber ich muss es sagen, auch ganz großartig ist, als Abe Simpson gefragt wird, ob sein Sohn Kommunist ist und er antwortet, mein Homer ist kein Kommunist. Er ist vielleicht ein Schwein, ein Faulpelz, ein Drecksack und ein Kommunist, aber er ist ganz bestimmt kein Pornostar. Okay. Ja. Es tut mir leid, aber...
Also ich kenne die ganzen neuen Folgen noch gar nicht. Ich bin irgendwann vor 7 Jahren irgendwann ausgestiegen. Ja, ist schon besser so. Ich weiß auch nicht, ob die Qualität tatsächlich immer noch so das gleiche Level hat, aber... So zwischendurch gab es echt ein paar Folgen, wo du wirklich abfeiern konntest. Und es sind auch immer so gesellschaftspolitische Themen drin, die aber nicht so von wegen Holzhammer Moral draufgepackt werden, sondern sehr niedrigschwellig eingebaut werden. Oder halt auch einfach Popkultur. Also ich weiß nicht, erinnert ihr euch irgendwie an diesen James Bond-Bösewicht, der Homer Scorpio einstellt?
Und liebe Leute, wenn Scorpio. Ihr mal wissen wollt, wie Thomas ist, privat und persönlich und aussieht, er sieht aus wie Scorpio und er benimmt sich auch so. Thomas ist halt als Bond-Bösewicht genau wie Scorpio. Der würde also, bevor den Helden erschießt, noch fragen, möchtest du noch einen Tee haben? Das ist Thomas.
Aber ein 1A-Chef.
Ja, 1A-Chef, tatsächlich, ja. Das stimmt.
Deswegen feiere ich diese Folge auch so.
Ich finde, eine meiner Lieblingsfolge ist die, wo Burns diesen schönen Satz sagt, ich weiß gar nicht, was die Leute mit diesem Oscar-Schindler haben. Wir beide haben Granaten für die Nazis produziert.
Aber meine haben nochmal funktioniert.
Ja. Ja. Und tatsächlich, also die Simpsons liefen zuerst im ZDF. Was man sich heute gar nicht vorstellen kann. Und die Simpsons würde ich jetzt auch nicht, ich würde auch gar nicht sagen, dass die Simpsons wirklich so eine Kindertrickserie sind. Ich meine, die funktionieren auch, glaube ich, wenn du Kind bist. Ja, du verstehst halt die Hälfte dann nicht. Aber das war ja bei den Animaniacs ähnlich. Aber tatsächlich gehörten die Simpsons wirklich auch zu meiner Kindheit. Es gab auch damals so ein Song, so den Bart-Rap. Falls ihr den kennt, den hatte ich, glaube ich, auch sogar auf CD, auf irgendeiner Bravo jetzt, glaube ich, war der mal drauf. Und ich glaube, Michael Jackson hat sogar mal einen Song gemacht. Es gibt ja sogar eine Folge, wo Michael Jackson einen Typen spricht, der glaubt, er wäre Michael Jackson.
Ich glaube, die Simpsons hat wirklich jeder irgendwie mal gesehen, da kommt keiner dran vorbei. Mir geht es aber ähnlich wie Thomas, ich bin vor 7 Jahren oder so mal ausgestiegen, da gab es so eine Folge, wo ich glaube, Marge verliebt sich in eine Seekuh oder so und dann habe ich irgendwo gedacht, das Schlimme war aber nicht, dass die Plots irgendwie langsam albern geworden sind und irgendwie komisch, sondern es gibt keine Gags mehr. Das ist mir sehr traurig aufgegangen, als ich mal eine Doppelfolge gesehen habe und dann war es eine sehr alte Folge und eine sehr neue Folge und in der alten Folge alle 20 Sekunden irgendein schräger Gag, wo ich auch wirklich lachen musste. So die Gagdichte von vor allem Gags, die funktioniert haben, war sehr, sehr dicht. Und dann kam so eine von diesen ganz neuen Folgen und ich habe vielleicht einmal in einer halben Stunde von einer komplett neuen Folge, die ich noch nie gesehen habe, so
Es gibt ja im Prinzip drei Phasen bei den Simpsons. Du hast diese Anfangsphase, wo die Serie auch jetzt nicht so toll ist, wo sie halt wirklich auch versucht, so eine normale Sitcom zu sein. Ja?
Beziehungsweise so das hässliche Abziehbild der amerikanischen Durchschnittsfamilie, wo Homer auch richtig ein Arschloch ist. Er wirkt sein Kind und alles und es ist heftig. Und man denkt sich so, boah, der Typ hat nichts Gutes an sich.
Wobei das war am Anfang noch gar nicht so. Also am Anfang ist Homer wirklich ein liebevoller Vater, ein bisschen dumm, aber er ist weit davon entfernt, der zu sein, wie wir ihn kennen. Also es ist weit entfernt von diesem Dough und ich tue alles für Donuts und wenn Marge mit mir redet, ist in meinem Kopf ein kleines Äffchen, das nur an Pudding denkt. Davon ist er in den ersten
zwei, drei Staffeln. Aber er ist auch kein netter Typ. So.
Er ist kein Typ, mit dem ich jetzt unbedingt ein Bier trinken würde, das stimmt ja. Ja. Aber mich erinnerte das immer so ein bisschen an die Bundys, wo halt die ersten zwei der Folgen halt Al Bundy auch und also Peggy Bundy komplett anders sind, wie man sie dann später wirklich kennenlernt.
Oh, das stimmt, ja. Ja.
Also ich weiß es von der Realserie, aber mit den Bundys war es halt echt so, ich glaube in der ersten Folge will Peggy, dass Al endlich ihren neuen Trockner kauft. Ja, also sie macht Hausarbeit. Davon ist halt Peggy Bundy dann eine Staffel später Millionen Meilen entfernt. Und so war es bei den Simpsons auch, dass sich das so aufgegliedert hat. In den ersten ein, zwei Staffeln war es noch relativ ernst, aber auch komisch. Dann haben wir so ihren Groove gefunden und dann kam halt diese Phase, wo ihr ausgestiegen seid, die auch immer noch existiert, wo man sich denkt so, hey, ganz ehrlich, wir hatten eine schöne Zeit, aber wenn ihr jetzt sagt, wisst ihr was, wir hören auf, wäre es nicht schlimm und wir könnten uns immer noch freuen oder zurückblicken auf eine schöne Zeit. Was sie nicht machen werden, weil ich habe mal ein Video gesehen.
Das ist ja eher so, ich habe jetzt seit einigen Staffeln nicht mehr reingeguckt, weil ich halt auch einfach denke, das will ich nicht mehr sehen. Die Erinnerungen will ich mir nicht kaputt machen.
Also das Einzige, was ich mir halt immer noch angucke, ist halt die Halloween-Folge. Und auch die sind immer noch nicht so gut wie damals. Also die waren früher wesentlich, wesentlich geiler.
Treehouse.
Genau, mit dieser wunderschönen Shining-Referenz. Das ist sensationell.
Die Shining-Folge.
Ja, aber nächstes Jahr feiern sie ihr 30.
Ja, ich glaube das letzte Mal, als ich irgendwo in meinem Nachrichtenfeed wird verlängert in die 30. Staffel, habe so die Hälfte aller Kommentare unten drunter einfach nur dieses GIF gepostet, auch aus den Simpsons. Oh mein Gott, hör doch auf, er ist doch schon längst tot.
Ja. Aber ich glaube, die Simpsons werden wir noch ein paar Jahre haben, weil hinter den Simpsons ja, wie bei so vielen anderen großen Filmen und Serien, einfach ein riesengroßer Franchise-Markt hinter ist. Ja, ja, das heißt, klar. Fox verdient sich damit dumm und dusselig. Und ich sage auch mal so, okay, die Simpsons waren schwach, aber dafür gab es ja auch Futurama. Und der Matt Groening bringt ja jetzt Mitte August auf Netflix eine neue Serie raus, auf die bin ich auch gespannt. Von daher, von mir aus können die Simpsons noch 30 weitere Jahre laufen, von mir aus noch in der jetzigen Qualität, aber ich werde es mir da nicht angucken.
Ja, ja, für mich auch so. Dass ich da. Ja. Ich hab die lieber so in Erinnerung, wie ich sie noch kenne und verzichte dann lieber auf die neuen Folgen. Außer ich höre zufällig mal, dass die wieder mega gut geworden sind. Aber ich glaube nicht dran.
Ja, also alleine, ich meine, du schon selbst sagst, es gibt so viele Folgen. Es gibt ja alleine bei South Park eine Folge, die heißt, das gab's schon bei den Simpsons, wo halt Butters als Captain Chaos irgendwelche Pläne schmiedet und dann jedes Mal zu hören bekommt, nee, das gab's schon bei den Simpsons. Und selbst die Folge bei South Park ist, glaube ich, auch schon 10 Jahre alt. Also von daher, ich glaube, Simpsons ist sowas, das nimmt man einfach so hin. Ja, ist so wie, nach Nachrichten kommt das Wetter und auf ProSieben läuft um 18 Uhr die Simpsons.
Ja, dazu muss ich auch sagen, erstaunlicherweise, dass alle Leute sehr, sehr lange immer akzeptiert haben, oh, wenn die Simpsons laufen, dann gucken wir das. Als es noch programmiertes Fernsehen gab, wo man sich auf Sendezeiten einigen musste und sowas. Ich war in Neuseeland unterwegs, am ganz anderen Ende der Welt. Und dann in so einem großen Gemeinschaftsraum und alles so, nee, ich möchte aber lieber eine Kochshow gucken, nein, aber ich möchte diese dumme Takeshi Castle oder irgendwas gucken, ich möchte aber die Talkshow gucken, und dann, hey, es laufen aber auch gleich die Simpsons, alle so, ja gut, also auf die Simpsons können wir uns alle einigen, oder? Und alle so, ja, ja, okay.
Ja, wollen wir Screenfreak mal verlassen?
Ja.
Okay. Ja.
Sind wir auch fast schon durch, oder?
Also ich, ich hätte noch so zwei Fragen, die ich euch, die wollte ich eigentlich total geschickt so während des Podcasts stellen, aber ich habe sie vergessen. Habe ich gemacht tatsächlich.
Nee. War gar nicht so geschickt.
Ich dachte mir halt so, komm, ich heute kriege ich den Podcast mal auf 3 Stunden gedreht. Das war so meine Intention. Heute kriege ich sie mal bis nach 1. Ja, zur Information, wir haben den Podcast begonnen am 7.7. Mittlerweile haben wir den 8.7. Ja, ich habe ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, wie meine Mutter darauf reagiert hat. Wie war es denn bei euren Eltern? Wie haben die denn reagiert? Haben die euch mal gefragt, was guckst du da? Oder war das mehr so, oh Gott sei Dank, Hauptsache der Junge ist beschäftigt?
Also, das war bei mir, war das nie Thema. Also, tatsächlich irgendwie, ach, was guckst du da? Ach, das sieht doch nicht so schlimm aus. Ist okay. Also, da gab es keine Kontrolle oder irgendwie mal Gespräche darüber zu führen. Was ich ja mit meinem Sohn jetzt mache, also ich rede mit ihm dann auch darüber, was wir da geguckt haben und warum was passiert. Und wenn er das nicht versteht, dann darf er auch Fragen stellen.
Oh, er darf.
Du weißt, was ich meine. Das war bei mir damals nicht.
Okay. Ich glaube einmal, weil du halt damit groß geworden bist. Also meine Mutter, die kannte das halt einfach nicht. Meine Mutter ist halt gebürtig aus dem Osten. Ne? Die kannte das nicht. Die kannte halt keine Schildkröten mit Ninja-Waffen, die gegen Schredder kämpften.
Ja, und meine Eltern haben das halt teilweise auch selber geguckt.
Das erklärt so einiges.
Ja. Die waren auch Zocker übrigens.
Oh.
Ich hatte großartige Eltern.
Bei mir war das auch nicht wirklich ein Diskussionsthema, weil, wie gesagt, es war halt nur an Wochenenden und da war dann auch morgens jetzt die Überwachung davon jetzt nicht so krass, dass die gesagt haben, oh, und was passiert da so? Sehr, sehr wenig bis gar nicht. Irgendwann später hat mal meine Mutter, als wir dann bei meiner Mutter auch dann Satellitenfernsehen hatten und sowas. Und dann irgendwann, was guckst du dir da an? Oh, wow. dachte ich, das ja klingt total dämlich, aber mach ruhig, von mir aus.
Aber Thomas, wenn du jetzt einen kleinen Sohn hast, wie alt ist er? 3?
Jetzt 4 bald,
ja. Hast du auch so das jetzige Trickserienprogramm so im Auge, so im Blick? Hat sich das verändert? Mal abgesehen davon, dass es natürlich mittlerweile mehr so auf Streaming hinausläuft, als auf, 6:30 Uhr kommt die und um 7 Uhr die Serie.
Also was im normalen Fernsehen läuft, meinst du? So,
was gucken die Kids von heute so?
Ach so, dadurch, dass wir ja überhaupt kein normales Fernsehen gucken, weiß ich gar nicht, was so aktuell ist. Also wir haben halt Netflix und Amazon Prime und Sky. Das heißt, da können wir immer so quasi die Variation von Serien raussuchen. Wobei eigentlich die meiste Adresse Netflix und Amazon sind. Amazon für so Klassikerfilme und alte Serien, wenn man da was gucken möchte. Und Netflix so für den geilen, heißen, neuen Scheiß. Und bei ihm ist gerade ganz, ganz präsent immer Pokémon. Der ist ein riesen Pokémon-Fan. Weil meine Frau auch riesen Pokémon-Fan ist. Daraus ergibt sich das dann zwangsläufig. Also bei ihm ist das nicht so, dass er jetzt irgendwo sagt, so, das möchte ich jetzt gucken. Das ist jetzt gerade irgendwo Trend in der Kita oder so. Das gibt es natürlich noch nicht. Das kommt dann irgendwann später. Sondern eher das, wo wir sagen, das könnte passen und das kann man mit ihm gucken. Komischerweise Teen Titans, was bei Netflix eine Empfehlung ab 12 hat. Und natürlich versteht er da auch nicht alles, was da so erzählt wird. Aber die Figuren sind halt einfach mega witzig und so überdreht, sodass es dann irgendwie Spaß macht und er da an ganz, ganz vielen Stellen auch mitlachen kann. Und was ich mit ihm gerne gucke, ist halt Voltron, was ich schon mal erwähnt hatte, weil das wirklich eine richtig tolle Science-Fiction-Serie ist.
Okay. Du hast gerade Pokémon erwähnt. Das war ja auch so zu unserer Zeit, kam das ja auf. Also ich war noch nie Pokémon-Fan. Mhm. Ich konnte mit dem Design nichts anfangen. Ich bin kein großer Freund davon, wenn irgendwas so zwanghaft süß und auf knuddelig gemacht ist. Ja, es gibt Leute, die mögen nicht, wenn Sachen so zwanghaft und düster sind, gemacht wird. Das damit kann ich leben, aber sobald mir jemand so, guck mal, ist das nicht süß und knuddelig, ne? Das ist wie der Ofen aus. Deswegen war Pokémon weder als Spiel noch als Serie für mich ein Thema. Aber ich weiß halt, dass es wirklich sehr beliebt war und auch die Serie, die ja, glaube ich, kurz nach dem ersten Gameboy-Spiel kam. Und deswegen meine Frage, habt ihr Pokémon gesehen?
Nein. Und zwar ja. Aus genau dem Grund, den du gerade angesprochen hast. Ich war, glaube ich, so gerade ein bisschen aus diesem Alter raus, ich war so 12, 13, als das so richtig groß rausgekommen ist. Und dann diese Serie. Und ich dachte, das wäre ein Gameboy-Spiel. Oder dieses Trading Card Game, so Sammelkartenspiel. Ja, das ist alles davon. Und es ist mega geil. Ich so, nee, hier wird mir ganz eindeutig zu viel versucht, eine Sache zu verkaufen. Und da war ich einfach raus. Außerdem habe ich als 12, 13 Jahre alter Nerd auch schon Magic gespielt. Und das war ja viel, denn schon auf, dann auf hohem Niveau.
bei mir tatsächlich ja, also weil ich das Gameboy-Spiel rauf und runter gespielt habe und einfach wirklich toll war. Und die erste Staffel von Pokémon, da muss man mal drauf achten, wenn man das heute guckt, ist auch tatsächlich aufgebaut auf dem Spiel. Also es gibt dann so Momente, wo dann gesagt wird, ja, und es gibt weltweit 150 Pokémon. Jo, heute gibt es glaube ich 1000 mittlerweile. Also es ist wirklich so darauf aufbauend, wie die Serie halt war. Und dann entwickelt sich das halt weiter. Und mittlerweile läuft sie auch in Staffel 20, 21. Also es läuft noch, ja. Und ich habe auch jetzt in den letzten 2 Jahren da auch ganz, ganz viel nachgeholt, auch an den neuen Folgen. Und es macht immer, also es wiederholt sich sehr, sehr stark. Aber sie haben auch viele neue Ideen mit reingebracht und es macht immer noch irgendwie Spaß. So, also fürs Zwischendurchgucken ist das immer noch geeignet. Genauso wie Detective Conan übrigens, das läuft auch immer noch.
Ja, Detective Conan habe ich auch ein paar Mal gesehen. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht der Anime-Typ. Außer Mila Superstar, das hat man vielleicht heute gemerkt. Mila Superstar ist super, Kickers ist für Dummies. So, das doch mal klar zu machen. Ja, habt ihr noch irgendwas?
Ich habe ja, auf bitte. Jeden Fall noch was, weil ich hatte im Vorgespräch euch beide schon gefragt, ob ihr die Serie kennt. Ihr habt es beide verneint. Würde sie aber gerne noch ganz kurz vorstellen, weil das irgendwie so eine Serie ist, die bei mir sehr, sehr stark hängen geblieben ist. Aufgrund der Charaktere, der Musik und auch der Hauptfigur, so, also der weiblichen Hauptfigur, um das auch noch mal so ein bisschen zu unterstützen, was Stu gesagt hatte, genau. Und zwar Nadja, die Macht des Zaubersteins, was irgendwie so ein relativ kitschiger Titel ist. Und das dreht sich tatsächlich um Nadja quasi als Mädchen in Paris und ihrem Freund, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, auf jeden Fall ein Erfinder. Und daraus ergibt sich dann so ein bisschen so die Geschichte, weil sie halt so eine Vergangenheit hat, die sie nicht kennt und auch nicht weiß, wo der Stein herkommt und das so ein Mysterium ist und es so eine Geheimorganisation, Verbrecherorganisation gibt, die es unbedingt haben will. Und irgendwann taucht dann auch sowas wie Captain Nemo auf und sie finden dann die ganzen Geheimnisse und das Finale ist nachher also richtig effektgeladen mit so einem riesen UFO und fliegenden Kampfschiffen und sowas. Also das war immer so das wöchentliche Serien-Highlight bei mir, was mich wirklich dann auch mitgenommen hat und gefesselt hat und irgendwie beschäftigt hat und ich darüber nachgedacht habe.
Weißt du, auf welchem Sender das lief? Weil das sagt mir wirklich gar nichts.
Ich glaube, das lief auch auf ProSieben. Okay.
Also jetzt vom Titel her ist das keine Serie, die ich mit ProSieben in Verbindung bringe. Also mir ist halt wirklich so, bei ProSieben verbinde ich automatisch Serien mit englischen Titeln. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so, ProSieben war halt für mich halt damals immer, auch weil ich sie sehen konnte, immer so das Coole. Ja? RTL war okay und alles, was halt nicht Privatfernsehen war, war halt so pädagogisch wertvoll. Ja? Oder sehe nur ich das?
Aber ich kann es dir auch nicht mehr genau sagen. Genau, also ich kann es dir nicht mehr genau sagen, wo es genau lief. Es kann auch sein, dass es auf RTL 2 lief.
Ja. Ich habe.
Da würde sie, glaube ich, auch eher hinpassen.
So. Aber RTL 2 hatte ja schon, glaube ich, von den ganzen Sendern irgendwie letzten Endes den größten Ausschuss an Trickserien, oder? Weil es ging ja auch in der Zeit zurück. Also heutzutage gibt es ja, glaube ich, im Privatfernsehen überhaupt keine Trickserien mehr am Wochenende morgens. Also überhaupt, außer jetzt die Simpsons. Und es gab, glaube ich, dass RTL 2 wirklich ganz, ganz lange noch so die Fahne hochgehalten hat. Außer natürlich Super RTL, die im Prinzip so eine Art Tricksender geworden sind. Da läuft ja wirklich von morgens 6 bis abends um 8 nur Trickserien und dann kommen irgendwelche uralten Staffeln von Dr. House, bis dann irgendwie ab Mitternacht Commercial-Fernsehen läuft. Ne? Und ich glaube, bis vor 5, 6 Jahren bei RTL 2, dass es dann auch Sachen gab wie Conan und Pokémon. Ja, und jetzt läuft da Berlin Tag und Nacht. Ja, vielen Dank auch.
Genau, um das nochmal abzuschließen, also das ist auch nochmal eine Empfehlung, falls man nochmal irgendwie sowas sucht. So eine Anime-Manga-Serie, kam auch aus Japan, lief 1990. Und ich glaube, die lohnt sich heute immer noch. Ich traue mich nicht, so ein bisschen nochmal ein Rewatch zu machen, weil halt auch nostalgische Verklärungen im Gedächtnis und man möchte das ja nicht zerstören. Aber ich glaube, sie lohnt sich auch heute.
Gut. Ich hätte noch eine finale Frage, die ich auch eigentlich ganz charmant und nonchalant während des Podcasts unterbringen wollte, aber es nicht geschafft habe. Wir hatten hier schon ein paar Mal das Thema Spielzeug. War euch wichtig, dass es, oder anders ausgedrückt, habt ihr auch manchmal Spielzeug gekauft oder geschenkt bekommen, wahrscheinlich eher, von Serien, die ihr gemocht habt? Oder war das immer so getrennt bei euch, Spielzeug und Serien? Weil jetzt gerade bei jetzt He-Man zum Beispiel gab es ja einen richtigen, riesengroßen Katalog von Spielzeug oder Transformers. Oder wart ihr wie ich eher so Lego-Kinder?
Lego-Kind.
Auch nicht, also kein und? Lego-Kind, aber also bis auf Batman, die Animated Series, da fand ich die Batman-Figuren cool und habe auch mal ein bisschen was geschenkt bekommen und so. Aber alles andere, da war ich sehr losgelöst davon, was es eigentlich genau ist. Da hat man ja eher, ne, da hat man mit zwei Stecken oder was weiß immer. Man hat ja, das war ja im Endeffekt, war das Spielen sowieso größtenteils in der eigenen Fantasie. Und dann war das genau, was das Spielzeug war, eigentlich immer ein bisschen nebensächlich. Man hat es ja auch mit Freunden immer so ein bisschen zusammengepoolt. Okay, du hast einen Darth Vader. Und ich habe einen Batman, die passt überhaupt nicht zusammen. Aber wir finden hier irgendwas. Und dann hat man die Figuren auch zu was ganz anderem gemacht, als das, was sie eigentlich ursprünglich sein sollen.
Mir ist super leid, aber ich stelle mir gerade den Sören vor, wie in dieser Lord-Helmchen-Szene in Spaceballs.
Wir haben ja zwei große Ja. Also bei mir irgendwie Bauklötze, diese kleinen Plastiksoldaten, falls ihr die kennt, davon hatte ich massenweise, Lego-Bausteine und irgendwann der Kassettenrekorder zum Aufnehmen meiner eigenen Abenteuergeschichten. Ansonsten war ich tatsächlich, beziehungsweise hatte das nie so auf dem Schirm, dass es da so viel Merchandise für die Serien gibt und hatte auch gar kein, also die Idee gar nicht, da irgendwas zu holen oder zu kaufen. Anders als ja heute, also wenn du heute im normalen Supermarkt ja schon unterwegs bist und Lego Ninjago quasi um die Ohren geschmissen wird und auch alles andere.
Das finde ich, ja.
Ist ja heute der Kommerz ja eher im Vordergrund.
Das finde ich total strange. Ich habe halt gerne mit Lego gespielt, aber ich komme aus der Zeit, wo es halt keine Lego-Bausets zu irgendwelchen Filmen oder Serien gab, sondern einfach, das ist jetzt Ritterburg oder ich hatte eine ganze Raumstation. Und dass es jetzt halt wirklich Serien gibt, wo die mir Lego-Männchen als Charaktere verkaufen. Und das funktioniert, also für mich, ich bin auch zu alt, ja, aber deswegen funktioniert das nicht. Aber ich frage mich halt, ob mich das damals abgeholt hätte. Wenn die halt gesagt hätten, guck mal, hier dieses Lego-Männchen, das heißt Norbert und Norbert ist jetzt der Held von Super Ninja Lego 2000, oder?
Ich glaube, das hätte dich total abgeholt, weil selbst mein Sohn da ja schon drin ist und wir auch mittlerweile echt ein paar Star Wars Lego-Sets haben. Und das natürlich auch in den nächsten Jahren noch zunehmen wird. Also das ist irgendwie, das gehört dazu, ja.
Ja gut.
Und ganz ehrlich, um das nochmal abzurunden quasi, ganz ehrlich, wenn du jetzt mal in so einen Spielzeugladen gehst und dich zurückversetzt quasi in deine Kindheit und du siehst da diese ganzen Lego-Raumschiffe und super Lego-Ninjago-Sets mit Vulkanen und sonstiges. Ich glaube, du hättest als Kind auch nicht gesagt, so, boah, das ist mir voll zu
mainstream. Nee, ich war schon damals Antikapitalist. Ja, hab dann eher Molotov-Cocktails in den Toys R Us geschmissen, hab gesagt, nieder mit dem Kapitalismus! Ja. Aber jetzt
und danach schmiss er eine Stellage nach der anderen um und verteilte das Spielzeug unter die anderen Kinder.
Nee, das habe ich behalten. Aber wo du gerade Spielzeugläden sagst, ganz ehrlich, gibt es die überhaupt noch? Weil Toys R Us ist pleite, ja? Und was es noch gibt, sind so wirklich so Shops, die sich auf Lego oder so Modellbau spezialisiert haben. Aber ich habe wirklich seit Jahren keinen Spielzeugladen mehr gesehen.
Eher so Mischläden, also wenn du jetzt in Thalia beispielsweise reingehst, da findest du ja schon immer mal wieder so Kleinigkeiten. Aber ansonsten eher weniger.
Ja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Das führen wir dann weiter beim Podcast, wo es darum geht, dass wir unserer Jugend hinterher heulen. Dann müssen wir am nächsten noch so 5-6 Jahre warten, dann ist der Sören auch in dem Alter. Und dann.
Wenn er losgeht.
Ja, ich weiß ja noch da. Ach ne, gut. Ja, meine Lieben, habt ihr noch irgendwas? Das frage ich jetzt zum, glaube ich, 800. Mal, aber ich habe immer Schiss, dass ich euch irgendwie was vorenthalte oder dass ihr noch was habt, was vielleicht interessant sein könnte, weil es gerade eine sehr schöne Aufnahme ist, wie ich finde.
Also wir sind Sören hat das Wort.
Nee, ich glaube, wir sind durch eine ganze Menge durch. Das Einzige, was ich noch erwähnen würde, obwohl es streng genommen nicht reinpasst, weil es eigentlich überhaupt nicht kindergeeignet ist, was ich aber als Kind trotzdem gesehen habe und was sehr verstörend war, ist zum Beispiel Ren and Stimpy, was halt eine Zeichentrickserie über eine fette Katze und einen cholerischen Chihuahua ist und die sich gegenseitig verprügeln und die schrägsten Abenteuer ist einfach nur eklig. Es geht um Popel und Bauchnabelfussel und so einen Haufen schräges Zeug. Für Kinder überhaupt nicht geeignet, aber auf seine eigene Art und Weise doch irgendwie ein bisschen brillant und hat auch nachhaltig irgendwie noch einiges, was Zeichentricksachen angeht, nachgeprägt.
Das stimmt. Also ich habe Ren und Stimpy auch erst später gesehen und fand es auch faszinierend, aber jetzt nicht so faszinierend, dass ich sage, ich will mehr davon sehen. Ich glaube aber auch, dass die dafür gesorgt haben, dass so Sachen wie CatDog, die Biberbrüder oder Rocko's modernes Leben, ich glaube, die wurden da schon von deutlich inspiriert. Ich glaube auch, dass SpongeBob deutlich davon inspiriert wurde, der übrigens 99 erschienen ist, aber erst in den USA und ich glaube 99 waren wir alle schon in dem Alter, wo uns dann das Ausschlafen wesentlich lieber war, als Samstagmorgens irgendwie um 6 Uhr vor dem Fernseher zu sitzen. Aber ja, Ren und Stimpy ist wirklich eine interessante Serie, aber wie ich schon sagte, das habe ich viel zu spät mitbekommen. Vielleicht kann ja ein User, falls wir einen Fan der Serie haben, mal in den Kommentaren runterschreiben, was er denn so toll an Ren und Stimpy fand oder immer noch findet. Das fände ich wirklich sehr interessant.
Ja, oder ich glaube, es ist auch ganz hilfreich, da einzelne Folgen zu nennen, die man, die besonders sehenswert sind. Und mir fallen jetzt gerade auch keine konkreten ein.
Wobei ich ehrlich bin, heutzutage ist es ja kein Problem. Du guckst eine Serie, Folge und weißt halt dank Netflix, Wikipedia oder IMDb, wie die Folge heißt. Aber früher wusste das nicht. Das war dann meistens immer montags früher im Schulhof. Hast du das gesehen? Ja, und wenn dann der passiert, ja. Aber da war nie so, die Folge hieß übrigens Balu und Becky intim oder so.
Ich glaube, die Folge. Aber nee, ganz oft gibt es ja da aber bei diesen Zeichentrickserien irgendwie noch so die Title Cards. Oder so ein kleines stilisiertes Bild hast, wo es so mit Sachen, die auftauchen und dann der Titel dazu.
Ja, aber mich persönlich hat das nie interessiert. Mm. Da war ich doch so im Ruf mit, weißt du, weil ich doch den Titelsong mitgesungen habe. Oeo, Balu, Oeo.
Ja, im Zweifelsfall sagt man dann halt auch, die Folge, wo das und das passiert. Ja.
Genau. Gut, ich frage jetzt noch einmal, hat noch jemand was?
Nee, ist doch langsam auch mal gut, es ist schon auch voll spät. Und du hast auch die 3 Stunden, oder beziehungsweise wir haben die 3 Stunden vorgekriegt, damit haben wir doch einiges geschafft.
Nein, 2:47 habe ich auf der Uhr.
Genau, 3 Stunden haben wir noch nicht erreicht, aber ich glaube, es ist auch in Ordnung. Also wir sind durch alles mal durchgesprungen und haben ganz, ganz viel irgendwie auf dem Schirm gehabt und drüber gesprochen. Und ich glaube, bei jedem von euch sind ja auch immer dann wieder Bilder aufgeploppt, so irgendwie in Erinnerung, so, ach, das war...
Die heiße Zeit. Becky. Okay, gut, dann würde ich mal anfangen, meinen Schmuss, es ist spät, tatsächlich, meinen Schlussmonolog zu halten und würde dann überleiten zu dir, Sören, und du dann zu Thomas. Ist das so gut für euch?
Ja, klar.
Gut, ja. Also, dann vielen Dank, Sören, dass du dabei warst. Ich möchte hier mal die Ankündigung machen, dass wir uns demnächst halt nochmal treffen und dann über die Realserien reden werden. Das dürfte dann auch so wie 3 Stunden ausarten, weil es gibt Sachen wie ALF, Knight Rider, A-Team und ganz, ganz viele andere Sachen, die darauf warten, dass wir uns daran erinnern. Ach, es wird so schön. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich danke allen Leuten fürs Zuhören. Ich danke dem Alarm von nebenan bei Sören, dass er aufgehört hat zu rumradauen. Ich danke den Serienmachern, dass sie uns so viele schöne Serien beschert haben und möchte noch ankündigen, dass wir schon bald wiederkehren, ebenfalls mit einem Spezialpodcast. Und zwar ist ja aktuell Kriegsmonat in Movie Break, denn es ist Juli und Juli verbindet man ganz klar mit Krieg. Deswegen kümmern wir uns um Kriegsfilme und da bin ich auch gespannt, was wir da so herauspodcasten werden. Darauf könnt ihr euch also freuen. Ansonsten nochmal in eigener Sache, es gibt einen schönen neuen Cast, den Hatecast mit Pascal und mir. Da verraten wir euch, warum Bad Boys 2 ein ätzender Film ist. Ja, und das war's, glaube ich, von mir. Vielen Dank. Ich sage schon mal Tschüss und der Sören ist dran.
Alles klar, dann möchte ich mich auch nochmal bei euch beiden bedanken, dass ihr mich nochmal zum Podcast eingeladen habt, der diesmal bestimmt auch veröffentlicht wird. Ich glaube an euch. Das wird bestimmt cool und ja, es hat Spaß gemacht, nochmal so in Erinnerung zu schwelgen und sich diese alten ganzen Serien nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich möchte mich natürlich auch bei allen Leuten bedanken, die wirklich komplette 2 Stunden und 50 dranbleiben, um sich das alles bis zum Ende anzuhören. Und außerdem möchte ich Gott danken und meiner Mutter. Und naja, vielleicht schaue ich ja nochmal rein bei Gelegenheit für einen anderen Podcast. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Thomas, take it away.
Genau, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich glaube, das nächste Mal spielen wir so Musik ein, wenn das so lange ausartet zum Abschluss. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, was dann so eure Lieblingsserien aus den 80ern und 90ern waren, wo ihr sagt so, boah, das geht heute gar nicht mehr oder das guckt ihr euch immer noch an oder auch sonstige irgendwie Favoriten, Titelsongs, Episoden, die ihr mögt.
Verrückte Fantheorien
von dir. Ich denke, wir hören uns... Verrückte Fantheorien, genau. Ansonsten hören wir uns...
Und wie ihr Becky findet.
Und... genau. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, goodbye und wir hören uns.